I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Heute wieder mit Martin und Markus. Wir schauen heute einen Film, den sich Markus ausgesucht hat. Und er stellt ihn uns jetzt einmal ganz kurz vor. Markus, was hast du denn heute da mit dabei?
Genau, wir sehen uns an Terror in der Oper von Dario Argento oder im Originaltitel Opera. Ich würde auch sagen, dass wir ihn jetzt auch bei dem Titel belassen, weil es auch leichter zu sagen ist.
Finde ich gut.
Ausgewählt habe ich ihn, weil ich erstens ein großer Freund von Argentos Schaffen bin im Allgemeinen. Großer Freund des italienischen Genrefilms. Ja, wir hatten ja auch schon mal einen Italo-Western. Und machen uns jetzt also auch an ein anderes, sehr italienisches Genre, nämlich den Giallo. Ja, ich weiß nicht, Martin, war das dein erster Giallo eigentlich auch? Ich weiß, es war dein erster Argento.
Aber ja, ich glaube, es war auch der erste Giallo, ja.
Okay, also Giallo, vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer, ist ein italienisches Filmgenre. Das sind Filme, die meistens so am Rande zwischen Krimi- und Horrorfilm entlang schleichen, können auch mal übernatürliche Elemente haben, manchmal auch ganz klassische Thriller-Stories einfach nur, zeichnen sich vor allen Dingen durch eine sehr explizite Darstellung der Mordszenen aus und auch durch eine sehr starke Fokussierung auf den Täter. Und auch gerade so eine explizite Darstellung der Täter mit schwarzen Handschuhen, was wir hier ja dann auch noch gleich sehen werden. Heißt auf Deutsch übrigens Gelb-Giallo und rührt von einer Buchreihe her, die viele Groschenromane rausgebracht hat in Italien, die gelbe Einbände hatten.
Also ein bisschen wie unsere Reklamhefte.
Ja, nur nicht ganz so das Niveau.
Alles klar. Aber wir sind also ja auch nicht.
Ich glaube, die Edgar Wallace-Filme, Bücher kamen da auch raus in Italien.
Ja, okay. Label. Ja, schön. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem Film. Also wir sind wieder bei genau am Anfang.
Und achso, doch, ich habe noch einen Grund, warum ich gerade diesen jetzt ausgewählt habe.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar auch in dem Hintergrund, dass du noch keinen Argento gesehen hattest vorher. Das ist nämlich meines Erachtens von den guten Argentos derjenige, in den man am besten reinkommt.
Ah, ja.
Denn Argento hat zwar sehr viele Stärken, gerade im Bereich audiovisuelle Darstellung, aber er hat auch Schwächen, gerade im Bereich Drehbuch. Und bei Opera, finde ich, kommt das nicht so sehr zum Tragen, die Schwächen, sondern da sieht man mehr die Stärken.
Bei mir hat es funktioniert, also beim Vorbereiten und beim Schauen. Ich bin gut damit klargekommen und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir ihn jetzt zusammen angucken. Mhm. Und ich würde einfach mal kurz runterzählen und dann starten wir den Film. Wir gucken vielleicht kurz vorher nochmal, wir gucken die Blu-ray-Version und zwar in der Originalfassung.
Genau. Nicht die Exportfassung,
genau,
die ein bisschen
richtig
geschnitten wurde.
Mhm. Sondern wir gucken das Original in der Blu-ray-Fassung.
Wir gucken aber auch die deutsche Synchro.
Genau.
Mit Ausnahme der paar Einsprengsel, die für die Exportfassung, für die internationale Fassung nicht synchronisiert wurden.
Richtig. Dann zähle ich mal runter von 3 auf 0 und auf 0 geht es dann los. 3, 2, 1, los.
So, und wir beginnen schon mit einem ganz wichtigen Thema, das Auge des Raben, ja. Also Sehen ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in dem Film, sondern generell bei Argento und auch generell in Gialli ist das durchaus ein Thema. Und Argento setzt hier schon gleich das Zeichen mit dem Augen des Raben, was ja dann auch später im weiteren Verlauf, Achtung, wir spoilern, ja dann den Täter auch identifizieren wird, die Augen des Raben.
Ich finde gerade hier ganz am Anfang den Einstieg unglaublich spannend gemacht von den Bildern. Wir haben ja erst das Auge gesehen und das wirkte so ein bisschen wie der Blick in die Rückwand von einer Fotokamera. Mhm. Ne, also ein bisschen wie Kamera Obscura oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Also es hatte dieses Projektionselement. Und jetzt in der zweiten Einstellung sehen wir den Raben und die Kamera bewegt sich ein bisschen. Aber wir haben noch nichts vom Raum richtig gesehen. Jetzt wird noch mal ein bisschen geschnitten. Wir sehen den Raben noch mal von einer etwas anderen Seite. Dann wieder das Auge. Und wir merken schon, wir sind in einer Oper. Wir haben ja auch den Titel gleich am Anfang schon eingeblendet bekommen.
Ja.
Aber wir haben noch keine anderen Personen gesehen. Und wir hören jetzt halt ne, die proben gerade das Opernstück, wir hören die Sängerin und wir sehen hinten den Maestro am Dirigieren, aber alles in der Unschärfe.
Ja.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Rabe so ein bisschen mit imitierend mitsingen würde, ne?
Ja. Deswegen fühlt sie sich ja jetzt auch so ein bisschen angegangen von den Raben. Das finde ich jetzt auch eine ganz spannende Szene. Das merkt man jetzt so langsam. Das scheint ja ihre Perspektive zu sein, die wir jetzt haben von der Sängerin. Aber wenn man es natürlich nochmal durchgeht im Kopf, hieße das ja, dass sie jetzt gleich dann die ganze Zeit rückwärts laufen würde. Also es scheint ihre Perspektive zu sein, ist es aber nicht. Es ist eine Fake.
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich finde es sehr schön, es ist ja eine Plansequenz. Wir verlassen sozusagen die Bühne und alle blicken hinter uns her. Und sie, die, wie heißt sie nochmal, die Opernsängerin, die hat keine Rolle, die sehen wir auch nie, ne? Also, ich glaube nicht. Aber jedenfalls die Erstbesetzung, ne? Und sie verlässt gerade völlig wutentbrannt den Saal. Und ich glaube, der Konzertleiter oder der Opernhausleiter läuft ihr hinterher und versucht sie zu überreden, doch nochmal wieder umzukehren.
Mara Tschechowa heißt die.
Also die Figur, die, ne? Figur, ja, okay. Ja.
War ursprünglich für Vanessa Redgrave übrigens angedacht, die Rolle, aber dann ist sie kurz vorher ausgestiegen und dann hat man die Rolle etwas zusammengestrichen.
Ja, okay. Wir haben auch eben gerade nur das einzige Bild von ihr, glaube ich, gesehen. Also ganz weit weg, in der Totalen, als sie vors Auto gelaufen ist. Und jetzt, das ist auch relativ wichtig, ne? Weil die Uhr, die jetzt da hochgezogen wird, und hier haben wir auch wieder eine Uhr auf dem
6:30 auch jeweils.
Ja.
16:30 auf 6:30.
Genau. Wir müssen mal gucken, wie die nochmal eingesetzt werden. Ich habe es noch nicht ganz durchblickt, was das mit dieser Uhr immer wieder zu tun hat. Aber
das ist ja das Spannende. Das ist das Spannende bei Argento. Manchmal hat man auch das Gefühl, es hat ihm einfach nur gefallen, ohne dass er das
nachträgt. Okay, ja.
Ich bin mir da auch nie immer sicher bei allem. So, ich finde das Licht hier ganz großartig. Ja. Überhaupt Bettys Wohnung ist eigentlich
die ganz ist großartig. Die ist wirklich spannend. Und mir ist auch in ihrer Wohnung etwas aufgefallen, auch zum Beispiel der Einsatz des Lichtes. Also wir haben ja jetzt hier, also bei Betty in der Wohnung, so eine rote Lampe.
Ja.
Und sie erhält natürlich jetzt den Anruf von einem unbekannten Anrufer, dass sie ist die Zweitbesetzung für Macbeth und sie kriegt jetzt den Anruf, ja, du wirst spielen oder du willst sie singen. Aber das scheint kein seriöser Anrufer gewesen zu sein.
Nee.
Sie ist total verwirrt.
Das finde ich jetzt sehr schön, wie diese rote Lampe
genau. Neben
dieser grünen Lampe und auch dann getrennt durch den Bettpfosten.
Ja, wirklich toll. Und weißt du, da müssen wir gleich mal mehr drauf achten, auch im Laufe des Films. Ich habe das Gefühl, die Lampen zeigen immer einen gewissen, die begleiten den Plot.
Okay.
Also dieses Spiel mit den Farben zwischen Rot und Grün. Das ja, Rot okay. Klingt jetzt ja echt schon ein bisschen nervös, aggressiv.
Und jetzt haben wir dieses kleine Figur da noch gesehen im
Lüftungsschacht.
Genau. Von der wir zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich denken, es ist eine Gefahr.
Genau, richtig.
Wenn jetzt das Licht einschaltet, die kommen ja von der Seite, dann sind es. Ja.
Ja.
So, das ist übrigens Daria Nicolodi, die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt bereits ehemalige Lebensgefährtin von Dario Argento.
Ah, okay. Ja.
Die auch hauptsächlich in seinen Filmen mitgespielt hat.
Mhm. Und Mayra hat jetzt ihren ersten Auftritt, ne, glaube ich.
Ja. Richtig.
Und überbringt sozusagen jetzt ganz offiziell Betty die Nachricht, dass sie die Oper übernehmen wird.
Ja.
Ja, sie sagt ja nochmal, sie ist nicht nur ist die Agentin, aber auch ihre Freundin. Ne? Also es ist eine sehr persönliche Ebene.
Und da kommt dann die ganze andere Entourage.
Mhm. Ja, wieder der Blick nochmal. Oh, wir sehen jetzt auch einmal aus dem Lüftungsschacht durch die Gitter in die Wohnung rein. Also wir kriegen, ihr Zimmer hat sich schon in dieser kurzen Zeit durch so unterschiedliche Blickwinkel gezeigt. dass wir einfach einen vielfältigen Eindruck von diesem Raum bekommen haben. Ne? Und jetzt wirkt es fast schon gar nicht mehr wie ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer, weil auf einmal ganz viele Leute in diesem Zimmer stehen und sie eigentlich doch immer noch im Nachthemd?
Wohnung sowieso, also über die Wohnung darf man, glaube ich, gar nicht so sehr nachdenken, weil wenn man bedenkt, dass das ja ihre erste Rolle ist, frage ich mich sowieso, wie sie sich so eine Wohnung leisten kann in einer italienischen Großstadt. Das ist eine Riesenwohnung.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Aber gut, dass wir kein Politik-Podcast sind. Jetzt müssten wir noch den Wohnungsmarkt mit besprechen.
In den 80ern.
In den 80ern, ja. In einer italienischen Mittel- oder Großstadt, ne?
Ja. Wird nie erwähnt, wo es spielt, ne?
Das wollte ich dich auch noch fragen. Wir wissen nicht, wo es spielt. Also es spielt auch keine Rolle.
Nee. Also man hat natürlich aufgrund der Oper relativ schnell das Gefühl von Mailand.
Mhm.
Die Opernszenen sind gedreht worden in der Oper von Parma.
Mhm, ja. Parma war ich auch schon mal, ja.
Aber es wird nie explizit erwähnt.
Ja.
So.
Ja, jetzt...
Ian Charlton als Regisseur, der sich laut eigener Aussage an Argento angelehnt hat, als er die Rolle dann gespielt hat, was Argento überhaupt nicht gefallen hat, weil er nicht wollte, dass man den Film so autobiografisch liest.
Mhm.
War auch seine letzte Rolle. Der war da schon HIV-positiv.
Okay.
Also er hat noch mal für Fernsehen irgendwas gemacht, aber es war seine letzte Kinorolle.
Okay.
Vor seinem Tod.
So, die ganze Zeit lief im Hintergrund Musik von Bettys Stereoanlage.
Er hat jetzt das Licht ausgemacht.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir schwenken jetzt rüber, zurück ins Regal, wo die Lampen steht, wo die Stereoanlage steht, ne, und die grüne Lampe ist aus.
Videokassetten, ja.
Genau. Macbeth stand auch im Regal. Und jetzt geht die Kamera hoch und sie zoomt sogar ein ganz bisschen ran an das Lüftungsgitter.
Das ist auch ein sehr schöner Übergang.
Ja, genau. Ja. Wir sind mit einem Schwenk im Lüftungsschacht ins Schwarze gegangen und kommen dann im Opernhaus, genau, in die Premiere direkt rein. Und das ist jetzt in Parma, der Opernsaal?
Das ist das Opernhaus von Parma, ja.
Ah ja. Ja, schon schön. Ja, wir schwenken einmal aus, also wir blicken quasi in die Ränge von unten, von der Bühnenkante im Prinzip. Und schwenken jetzt einmal so durch den Saal und schauen uns die Leute an, die einfach gebannt nach vorne blicken. Jetzt dreht sich die Kamera und wir werden gleich das erste Mal die Bühne sehen.
Genau.
Die noch mit...
geschlossen ist.
Genau, mit geschlossenem Vorhang ist.
Sieht mir auch nach einer sehr kontroversen Inszenierung aus. Also es würde mich ja mal interessieren, wie die Oper an sich ausgesehen hätte und ob Argento vielleicht noch ein bisschen mehr über diese Oper nachgedacht hat. Oder ob er nur diese paar Szenen, die dann im Film zu sehen sind, für sich...
Ah, ja. Hast du irgendwelche... Also weißt du was darüber? Also ist das sozusagen aus einer echten Inszenierung übernommen?
Oh, das ist wieder eine interessante Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Argento 2 Jahre vorher Rigoletto hätte inszenieren sollen an einer Oper.
Mhm.
Da dann aber der Intendant irgendwann den Stecker gezogen hat, als er erfahren hat, dass Argento aus Rigoletto einen Vampir machen wollte.
Mhm. So, wir sehen hier die ganze Aufregung hinter der Bühne. Mhm. Betty wird noch das Kleid angezogen und ganz viele Menschen und Komparsen laufen hin und her.
Auch interessant, dass in dieser Version der Oper offensichtlich der Stoff in den Ersten Weltkrieg verlegt wird.
Ja, kommt gar nicht, also kriegt man gar nicht mit. Es ist einfach, wir sehen das nur an den Komparsen, ne?
Naja, und daran, dass halt ein Flugzeug auf der Bühne
stimmt, steht. Ja. Und jedenfalls ist das ja die Szene, wo diese ganzen Raben auch eingesetzt werden. Die Raben haben ja noch eine sehr wichtige Rolle.
Mhm. Und jetzt sind wir beim Täter.
Aus der Subjektiven?
Ist es wirklich seine Subjektive? Eigentlich, ich habe das Gefühl, die Kamera ist eigentlich zu niedrig für
Stimmt,
für
es wäre, einen Erwachsenen, als würde er sie in der Hand halten, ne? Ja. Und mit nach oben nehmen, die Kamera. Genau, das ist so ein bisschen die Perspektive. Ja. Genau. Stimmt, ja, warum er das gemacht hat, weiß man nicht. Also vielleicht wollte er es ein bisschen heimlicher machen alles.
Ja,
irgendwie so, ja.
Oder eben um zu zeigen, es ist nicht die Subjektive. So wie wir vorhin bei Mara Tschechowa eben nicht aus ihrer Perspektive, sondern eigentlich von ihrem Hinterkopf aus geguckt haben.
Richtig. Ich meine, wir haben ja schon viele so subjektiv anmutende Bilder gehabt. Ne? Selbst auch
auch vorhin, wo wir dann in Bettys Wohnung rein sind,
genau. Bevor ja, die richtig. Anderen dann kamen. Ja. Ist das dieser spezielle Stil vielleicht, den man da erkennt für diesen italienischen Film?
Ja, also es gibt durchaus...
Also für den Giallo, ne?
Ja,
also,
es gibt durchaus solche Perspektiven, das ist jetzt aber nicht das Hauptding.
Okay,
aber naja, das gibt es häufiger.
Ja, ja. Ja, wir irren jetzt quasi im, also hinter den Rängen, außen sozusagen, durch die Gänge. Und jetzt beschleunigt sich die Fahrt auch, es gab eine kurze Blende. Und jetzt sind wir oben in der Loge und gucken runter auf die Bühne. Oh, und jetzt sehen wir sie das erste Mal singend, oder? Oder haben wir sie vorher schon gesehen?
Nee,
ne?
So, das ist so ein typisches Giallo-Motiv, die schwarzen Handschuhe des Mörders.
Mhm. Eigentlich ein ganz cooles Bühnenbild, ne? Das ist ja schon beeindruckend.
Auch mit dem Totenkopf, der da ist.
Ja.
Den Raben.
Ich finde, sie macht das ziemlich gut. Also, ne, das ist jetzt das Debüt.
Ich kenne mich nicht gut genug aus in Opern, um das sagen zu können, ob sie jetzt gut singt.
Das wäre jetzt auch mal interessant. Also, ist das Christina Marcellach, die das dann
das
auch singt?
Das weiß ich
oder?
Jetzt leider auch nicht. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so viel als Schauspielerin tätig ist heute, sondern eine Schauspielschule in Spanien betreibt.
Ah ja. Ist sie Spanierin?
Sie ist Spanierin.
Mhm. Jetzt haben wir wieder diesen Blick mit Fernglas, was ja so ein bisschen auch aussieht wie dieses Augen, dieses Runde, ne, was wir auch im Auge des Raben hatten.
Ja. Und jetzt haben wir diesen Rückblick, diese Rückblende.
Ja, den habe ich, muss ich sagen, nicht verstanden.
Die überhaupt nicht erklärt wird auch. Ne? Also wir sehen ja jetzt quasi die Erinnerungen von Santini, wie er für Bettys Mutter diese Frauen umgebracht hat. Bettys Mutter sehen wir da. Die wird übrigens auch von Christina Marsiak gespielt in diesen ganzen Rückblenden.
Ah, okay, aber sie sieht schon echt anders aus.
Ja, ja.
Also haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja.
Also man sieht es irgendwann später, sieht man es erst in der letzten Rückblende.
Ja, okay.
Aber ja, diese Rückblende wird so ohne jeden
Zusammenhang einfach so reingeworfen,
auch ohne, dass man es optisch erkennen kann.
Ja. Also es war ja schon abgesetzt, dadurch, dass es sehr, sehr blau war.
Ja.
Und hier die Loge ist ja sehr rot.
Ja.
Und jetzt wird er entdeckt auf der Loge und genau, es kommt zum Handgemenge und man sieht ihn nicht und der Scheinwerfer knallt runter.
Ja.
Betty hört auf zu singen, das Orchester hat auch ausgesetzt.
Ja, natürlich.
Und es gibt einen Kampf, genau, oben. Ja. Und das war schon sehr eklig, der Opernangestellte.
Mehr Glück als Verstand, glaube ich, in dem Moment für den Mörder.
Richtig, der Opernbedienstete fällt nämlich rücklings oder wird gedrückt auf diesen Kleiderhaken an der Wand. Das hat aber scheinbar keiner mitgekriegt. Ja. Von unten sieht es aus, als wäre einfach nur der Scheinwerfer runter.
Der Scheinwerfer ist runtergefallen.
Ja, genau, runtergefallen. Ja. Betty soll einfach weiter singen.
Ja.
Der Maestro kriegt das Zeichen, wieder einzusetzen. Ja, es ist schon echt beängstigend, die Situation.
Ja, naja, es ist nicht das angenehmste Debüt.
Nein, also es wird auf jeden Fall ein Debüt sein, das sie sich erinnern wird. Sie ist auch total nervös. Ein Rabe hat sich gerade einmal kurz über ihren Kopf hinweg gesetzt.
Aber jetzt hat sie sich ja wieder gefangen.
Ja, das Publikum sitzt auch wieder.
Schön auch, dass Argento da relativ viel von hinter den Kulissen zeigt. Ne? Also hat auch mal so eine kleine Metaebene mit drin.
Ja, wie alle so gebannt auch gucken und wie Marco auch, sage ich mal, mit dem Headset auf dem Kopf das Ganze natürlich angespannt folgt. So, wir sind kurz vor dem Finale. Die Musik wird immer schneller. Wir haben so ein Crescendo da drin. Ich kann jetzt aber auch nicht auswendig sagen, welche Arie das ist, aber das. Aber das ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig. Und Applaus.
Ja, Standing Ovation. Nee, Standing Ovation sind's nicht.
Nee, aber ich glaube, die Leute sind sehr begeistert. Man hört Bravo-Rufe. Und auch der Maestro klopft mit seinem Stock. Und Betty weint vor Freude,
Ja.
kann es kaum fassen.
Verliert die Anspannung jetzt.
Ja. Die ist wirklich total aufgelöst. Und Marco macht nur so eine Faustbewegung.
Ja, und man erwartet eigentlich, dass sie jetzt abdrückt, ne?
Ja, richtig, genau. Sie hält nämlich mit der linken Hand einmal die Waffe, das ist so eine Pistole, die ganze Zeit in der Hand.
Ja. So, das versteht man auch noch nicht beim ersten Schauen jetzt, was das war, gerade mit dem Mädchen.
Nee, das stimmt. Ach, und ich hatte Unrecht. Wir haben ja die Mara, also die
Ja.
Erstbesetzung auch nochmal gesehen. Also
Ja.
zumindest
Das Bein.
das gebrochene Bein mit dem Fuß. Und die Handbewegung,
Ja.
wo sie sich dann aufregt, das schien ja im Fernsehen übertragen worden zu sein, weil die das zu Hause verfolgt haben.
Ja. Ja, hat man ja gesehen, die Fernsehkamera ganz am Anfang der
Genau,
Szene.
ja. Also so richtig freuen kann sich Betty nicht.
Ja,
Sie
gut, der
ist
ist ja auch
etwas.
erstmal, also das ist ja auch eine Situation, wo du erstmal Anspannung abfallen lassen musst, glaube
Ja,
ich.
das stimmt. Ja.
Ne?
Ja, also Mira hat ihr gratuliert, Marco natürlich auch jetzt nochmal. Und vor allem jetzt,
Ja.
Marco schwört Betty nochmal darauf ein, dass diese Schwierigkeiten nichts mit Macbeth zu tun
Also mit dem
haben.
Macbeth-Fluch, ne?
Genau, der
Ja.
sozusagen auch bei diesem, ne,
Ja.
Vorführung irgendwie immer dabei ist. Und ich
Ja.
meine, noch beim Debüt, ne? Also von ihr.
Ja.
So, sie geht in ihre Garderobe. Und ach, jetzt sehen wir hier Julia das erste Mal, oder?
Ja, nee, wir haben sie schon vor. Nee, nee, sie
Oder?
läuft ja immer schon wieder rum. Sie war ja schon diejenige, die sie war ja schon ganz am Anfang dabei auf der
Ah, okay,
Bühne,
ja.
wo dann die Checkover weggelaufen ist.
Ach,
Aber
stimmt,
ich
ja, da
finde,
stand sie
sie wird
eben.
nicht, bei ihr ist die Schauspielerführung nicht gut. So, und
Ja,
jetzt
aber
sehen wir
das
das
ist
erste Mal
wichtiger.
unseren Mörder.
Genau.
Ohne es zu wissen.
Den Alan Santini, also so heißt die Rolle, stellt sich vor, ein sehr charmanter Mann. Genau, und er schenkt Betty eine Rose. Ja, und
Ja, ist
jetzt.
alles sehr, ist eigentlich eine sehr seltsame Situation, ne? Dass sie schon gleich einen ersten Fan hat, der ihr Blumen bringt, obwohl das ja ihre Premiere war, die offenkundig ja erst am Tag vorher feststand. Ja, zumindest habe ich nie gehört, dass da jetzt Zeit vergangen wäre, groß zwischen dem Unfall und dieser Aufführung.
Ja, stimmt. Und jetzt erfährt sie auch erst, dass er Polizist ist, weil ein Kollege den Alan angesprochen hat. Alan bedankt sich fürs Autogramm und Betty schließt die Tür. Und kommt ihr Freund rein, ne?
Ja, genau. Wobei er ja nicht, er hat ja keine so große Rolle im Film, wenn man ehrlich ist.
Nee, man merkt auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, was er macht, aber das sieht so ein bisschen aus, er
Er
wirkt
ist
viel jünger als sie, so von der, ich meine,
Charisma.
ja, so vom Typ,
Okay.
sofern man das
Also
beurteilen kann.
er ist der Bühnenmeister, glaube ich. Ne? Es wird, glaube
Ach
ich, irgend ich
so.
glaube, nach seinem Mord wird das irgendwann mal in den Verhören erwähnt, dass er der Bühnenmeister war.
Okay.
Aber das überrascht mich, dass du das so siehst, weil ich finde, sie wird ja auch durchaus noch sehr kindlich
Ja,
gezeichnet,
das
ne?
stimmt,
Wenn du
das stimmt
die
schon.
Einrichtung ihrer Wohnung siehst.
Ich habe mir nur halt gerade gedacht, ich meine, die hat gerade eine Oper gesungen, ne? Operndebüt und hat irgendwie eine sozusagen hervorragende Rolle oder herausragende Rolle. Und er kam da so ein bisschen so unbeholfen rein. Und jetzt kriegt sie ein Geschenk reingereicht von der Mara. Alles Gute, kleine Schlange. Ja. Also so richtig von Herzen kam das nicht.
Nee.
Und wir wissen auch nicht, was es ist, ne?
Es ist, glaube ich, was war es, ihr Parfum oder so, ne? Das wird ja nachher als Gag dann verraten.
Ich habe am Anfang gedacht, das hat irgendwas. Ja, das ist eine wirklich schöne. Also wir gucken jetzt aus dem Waschbecken raus, wo sie dieses Parfum reinkippt. Und jetzt ihr Freund ist auch gut. Er simuliert nämlich einen Anfall.
Ja.
Ich finde, das ist eigentlich auch so ein typisches Ding von so Horrorfilmen, ne?
Ja.
Da wird doch auch vorher am Anfang, wird sich immer drüber lustig gemacht und man weiß ja eigentlich als Horrorfilm-Zuschauer weiß man, oh, wie naiv,
auch schön,
ne?
Ich finde ja auch schön diesen Kontrast zwischen Blau und Rot, zwischen ihrer Kabine außen und dem Inneren.
Mhm. Ja, dieses Bild, das ist das Herz oder das Gehirn?
Das ist das Gehirn. Das soll, glaube ich, den Wahnsinn darstellen. Also so sehen das viele, dass Argento damit den Wahnsinn mit diesem pulsierenden Gehirn darstellen will. Okay. Wenn wir jetzt auch wieder eine Rückblende.
Ja, er kriecht da irgendwie über so ein, also wir sehen niemanden, aber die Kamera geht halt durch so ein.
Das ist sowieso ein ganz Boden. Komischer Raum alles. Ne?
Ja. Und jetzt wieder so eine Wendeltreppe runter.
So ein irreales Gebäude.
Stimmt, wir wissen auch gar nicht, wie es aussieht eigentlich. Ne? Wir haben kein Raumgefühl. Während wir da so durchgehen.
Überhaupt nicht. Das kommt ja später dann auch nochmal, wenn wir mit Betty und dem Mädchen da durch die Lüftungsschächte kriechen. Ne? Jetzt ist es plötzlich irgendwie so ein alter Palazzo.
Ja. Und wir haben auch so ganz sphärische Musik, ne?
Ja, genau. Das ist das Einzige, was überhaupt nur andeutet, dass das hier jetzt eine Rückblende ist, finde ich, diese Musik.
Ja, und wir hatten eben kurze Zeit auch eine relativ deutliche Vignette um die.
Auch schön die Gummihandschuhe über den Lederhandschuhen wird von manchen gesehen als Zugeständnis an die Zeit 1987, also Aufkommen von HIV und AIDS.
Ah, okay.
Ja. Dass das vielleicht als, also als zusätzlicher Schutz.
Ja, okay, ja. Das ist jetzt ja schon eine etwas seltsame Szene, also die Person mit den Handschuhen kriegt diesen Dolch überreicht.
Ja.
Von einer nackten Hand.
Und die wiederum gefesselt wird.
Und die dann genau, richtig.
Aber es ist schön auch, dass wir hier schon alle Mittel des Martyriums für Betty dann sehen, inklusive der Nadeln, von denen wir noch nicht wissen, was sie bedeuten werden.
Richtig, ja. In so einer Metallbox aufbewahrt.
Und diesen sehr kunstvoll gearbeiteten Dolch
mit
dieser Klinge.
Und jetzt hören wir ihn, glaube ich, ne? Den Mörder.
Ja, ja.
Er nimmt sich nämlich den Dolch.
Jetzt kratzt er erstmal schön an dem.
Ja, das tut mir ja weh. Ich glaube, das soll so ein bisschen sein. Also er kratzt jetzt mit dem Dolch an der Glasscheibe des Fernsehers,
ja,
wo Betty gerade singt. Und das ist doch so ein bisschen wie in der Schule, wenn jemand an der Tafel so mit den Fingernägeln runterkratzt.
Ja.
Und das löst das ja auch in einem so ein bisschen aus, ne?
Ja.
Wir haben jetzt wieder rotes Licht.
Genau, und er will jetzt er zerstört jetzt die Garderobe, ne?
Er zerstört jetzt das Kleid und tötet
den einen Raben.
Ja.
So, und die Raben sind ja dann später diejenigen, die ihn enttarnen werden. Und das gibt's tatsächlich häufiger bei Argento, dass Tiere im Finale noch helfen, den Hauptprotagonisten. Ja, das ist mal mehr, mal weniger gelungen, also im Vorgängerfilm ist es zum Beispiel nicht sehr gelungen.
Mhm.
In dem Film finde ich es eigentlich ganz gut eingesetzt mit den Raben.
Ist denn dieser, also ist Opera denn ein Film, der eher zu den früheren oder zu den späteren Filmen gehört?
Opera ist für viele der letzte gute Argento tatsächlich.
Mhm.
So, also Argento hat Ende der 60er angefangen, glaube ich. Ende der 60er, also war so 15 bis 20 Jahre zu dem Zeitpunkt im Geschäft und dreht ja bis heute Filme. Also es ist so ungefähr auch so die Mitte seines Schaffens.
Okay.
Und er gilt dann auch für viele als der letzte gute Argento tatsächlich. Ja, ja. Weil Argento sich in den späteren Filmen, also ich habe tatsächlich keinen der nachfolgenden gesehen bisher, aber er hat sich dann wohl weiter wegbewegt von seinen Stärken und hat sich dann mehr auf Drehbuch und Story verlagert, was aber eben nicht so gut ist, wenn du dich auf deine Schwächen fokussierst, anstatt auf deine Stärken.
Ja. Jetzt haben sich die Raben da befreit, von selbst, ne? Die haben sich selber befreit und stören den Eindringling.
So, und jetzt
beim Zerschneiden des Kleides. Damit
hat er sein eigenes Schicksal besiegelt.
Genau. Er hat kurzerhand den Raben, der ihn dabei stören wollte, einfach mal geköpft, glaube ich, ne? Oder irgendwie mit dem Dolch da attackiert.
Auf jeden Fall hat er ihn tödlich verletzt.
Ja. Und die Raben schieben echt Krawall, ne? So ein bisschen wirklich, als würden sie
Alarm rufen,
genau. Ja. Und wir sehen ihn auch, das haben wir eben auch schon mal kurz, nur von oben. Ja. Wir haben kein Gesicht gesehen.
Nee.
Und hier auch dieses eklige, also diese Requisiten, dieser Stuhl oder Thron, der da mit so Plastik überzogen ist.
Jetzt
tötet er. Okay, das ist schon echt ein bisschen.
Aber wir sehen
es. Nee, wir haben es nicht direkt gesehen.
Also er tötet den ja auch nur aus Spaß und Erfolg.
Das war jetzt genau. Ja. So, jetzt ist da was umgefallen und das Licht geht an. Grün, ne? Grünliches Licht. Und der, was ist das, Hausmeister oder was? Komisch.
Wahrscheinlich,
ist irgendwie so ein Hausmeister, ja.
Wächter, irgendwie sowas.
Und der, ja, eben das Phantom oder was auch immer, verschwindet durch einen Ausgang. Und der Hausmeister findet die toten Raben. Und natürlich auch, viel wichtiger, das kaputte Kleid. Ja, es sieht jetzt erstmal wirklich so aus, als hätten die darum randaliert, ne? Aber auch hier, ne, wie du vorhin ja sagtest, die Raben wollen sozusagen Hinweis geben. Sie versammeln sich ja vor der Tür, wo der Unbekannte hin verschwunden ist. Szenenwechsel.
Jetzt sind wir bei Bettys Freund, was auch für eine ganz seltsame Location ist. Das ist ja auch so ein richtiger alter Palazzo, bei dem ich mich auch frage, wie jemand in dem Alter sich den leisten kann als Bühnenmeister.
Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass er eigentlich nur so ein Sohn einer relativ reichen Familie ist.
Das kann
also
natürlich sein.
So ja, wirkt ja, das, ne? Ja. Jetzt geht es ja um den Sex, den sie mit ihm nicht hat.
Ja, ja.
Und er irgendwie so ein bisschen, ja, machohaft meint, ja, die Opernsängerin brauchen den doch, um die Stimme zu befreien, ja.
Ja, und später wird das ja auch nochmal aufgegriffen mit Marco dann, wo sie im Auto ist.
Stimmt, das, genau, wo sie abgeholt wird, da genau, im Regen, genau. Ne? Ja, ja.
Ist eben, naja gut, man muss natürlich schauen, ne? Wenn man bedenkt, dass sie ja nun in frühester Kindheit diese sehr merkwürdigen Praktiken, die ihre Mutter mit dem Santini durchgezogen hat, gesehen hat, das erfahren wir ja später, dass sie das gesehen hat, ist natürlich klar, dass sie dann ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat.
Da hinten ist auch so ein Riesenglobus in dem Zimmer.
Ja, das ist eigentlich ein Museumsraum. Ne? Das ist kein echter Wohnraum, außer dem Bett eben. Aber ansonsten. Ja.
Genau.
So, und der Täter kommt auch von irgendwo einfach her. Einfach aus dem Bildraum raus.
Und hat sie sehr schnell irgendwie. Hat er Chloroform oder irgendwas genommen?
Nee, er hat sie nur, glaube ich. Er hat sie nicht betäubt.
Ach, stimmt, sie ist ja jetzt schon fort wieder wach. Aber sie hat nämlich kurz dann mal so leblos da gelegt.
Ja. Das ist einfach vielleicht auch eine Drehbuchschwäche dann.
Ja, gut, das kann sein.
Zweifel kann sowas auch bei Argento eine Drehbuchschwäche.
Okay.
So, und jetzt fesselt er sie und wir sehen sie kurzzeitig in der Pose des heiligen Sebastian, was sehr häufig als, also die Art der Darstellung hier wird sehr häufig als eine Anspielung darauf gewertet.
Okay. Ja. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, war das echt ziemlich eklig. Also als dieser Tesastreifen mit den Nadeln dran ihr unters Augenlid geklebt wird, sodass sie nicht blinzeln darf.
Ja.
Sonst würde sie sich verletzen.
Ja.
Das ist schon echt grausig, ne?
Sehr, sehr. Ja, ja, das ist ja auch sehr, sehr pervers.
Genau. Und vor allem, er hält dir noch den Spiegel vor, ne?
Ja. Ja. Also wir sehen ja auch, dass er sich schon etwas verletzt hat an dem.
Stimmt, ja. So, von außen klopft ihr Freund, der rein will.
Und jetzt sehen wir schon wieder so eine Fake-Perspektive gleich. Beziehungsweise wir haben gerade schon wieder so eine Fake-Perspektive gesehen. Wir dachten, also es sah ja so aus, als ob man jetzt durch ihre Augen guckt. Aber man hat ja die Nadeln gesehen und alles dahinter unscharf. Und wenn etwas so nah vor deinem Auge wäre, wäre das ja unscharf und alles, der Hintergrund wäre scharf gezogen. Also,
du genau, meinst so, diese hier, ne?
Das ist jetzt die richtige
Perspektive. Achso, okay, ja.
Nicht die andere. Ja. Die andere, ich glaube nicht, dass du etwas so nah vor deinem Auge. Das ist auch stark.
Stimmt, ja, das ist wirklich stark.
Und also jetzt wie das Messer hier so durchschauen.
Genau, durch den Unter, unten am Hals rein, durch den Kiefer. Und das ist mir auch zum Beispiel aufgefallen, jetzt bei dieser Kampfszene, die ja unfassbar blutig ist.
Ja.
Wir haben jetzt Metal-Musik oder so, ne?
Heavy Metal.
Heavy Metal, ja.
Ja.
Und das steht ja im vollen Kontrast zu diesem Opern-Ding, ne?
Also es nutzt Argento häufiger, Heavy-Metal-Musik in seinen Filmen. Aber ja.
Ja.
Die dreht dann nochmal eine Spur stärker auch in die Handlung rein. Ne?
Ja.
Also die Handlung wird viel aggressiver dadurch.
Ja, ich meine, das war ja auch jetzt eine richtig blutige Szene, ne? Ja. Und sie schreit schon gar nicht mehr. Man sieht nur noch ihre Augen weit aufgerissen.
Sie hat natürlich auch Angst, ne? Dass sie die Nächste jetzt ist.
Du bist eine heißblütige Hexe.
Ja.
Und der Killer
fasst sie auch so
unsittlich an und befreit sie jetzt wieder. Also schneidet die Kordeln, also ne, diese Seile durch, sodass sie sich dann selbst befreien kann.
Hat sie jetzt die Augen gar nicht zu?
Sieht fast so aus, ja. Aua, das tut ja weh. Sie befreit sich. Und rennt weg. Erstmal raus aus diesem Haus.
Jetzt haben wir diese schöne Musik eigentlich, diese kontemplative Musik fast, mit der das Ganze jetzt überzogen wird.
Ja, es wirkt fast ein bisschen ironisch, ne? Von der Musik her.
Ja.
Und es ist am Regnen ohne Ende. Sie ist jetzt draußen, also nur mit dem Mantel übergestülpt und geht in eine Telefonzelle.
Ja, und gibt jetzt einen anonymen Hinweis einfach nur, ne?
Ja. Stimmt. Irgendwer geht. Ja, sie möchte einen Mord melden.
Ja, sie nennt ihren Namen nicht.
Hat sie gerade die Straße genannt?
Ja.
Könnte man natürlich gucken, ob es die gibt, ne? Würde man wissen, wo es spielt.
Ja.
Aber gut, das ist.
Ich glaube, das ist nicht so wichtig.
Ja, ist wahrscheinlich so wie Hauptstraße oder so, dann es kann überall sein. Ja. So, sie hat ihren Namen nicht genannt, verlässt die Telefonzelle wieder und läuft verzweifelt durch den Regen und hält sich die Hand vor den Mund und vor die Nase und ein Auto hält.
Zufällig in die Arme von Marco.
Wo ich wirklich das erste Mal gedacht habe, er ist es.
Natürlich, das ist ja auch, das macht er ja bewusst so.
Ja.
Dass man Marco als Red Herring da reinführt.
Ja, weil er sich jetzt auch im Auto so erkundigt und so, und man die ganze Zeit so denkt in diesem Gespräch, er weiß ja ganz genau, was passiert ist.
Auch später, wenn sie dann in ihrer Wohnung wieder sind, ist er ja auch sehr verdächtig. Auch die Musik, finde ich, lässt das Ganze wieder etwas unangenehmer wirken. Also lässt einen einfach immer auf so einer gewissen Spannung stehen, diese Musik, die jetzt läuft.
Ja. Und vor allem, er fragt halt auch nicht so richtig nach. Nur so, ja, hast du Liebeskummer?
Auch schön die Neon-Reklamen im Hintergrund immer.
Ja,
jetzt kommt das Gespräch, von dem ich vorhin meinte.
Genau. Ja, stimmt. Jetzt antwortet Betty dem Marco ja eigentlich, was sie ihrem Freund hätte antworten sollen.
Ja.
Also, dass viele Menschen halt glauben würden, die Sängerin bräuchten vorher Sex, bevor sie auf die Bühne gehen. So, genau, jetzt Betty spricht Marco auf seine Filme an. Was ihn dann wieder nochmal anrüchiger werden lässt, ne?
Wie er das ja auch so offen sagt. Weiß er eigentlich schon, dass jemand ermordet wurde?
Ich glaube, er weiß es nicht. Er erfährt es auch einfach nicht. Sie sagt es nicht und er fragt aber auch nicht so weit nach, komm, lass uns gucken oder lass uns jemanden anrufen, sondern er nimmt sie einfach nur mit.
Auch eine schöne Kamerafahrt hier hoch in ihr Apartment.
Stimmt. Ein ganz neuer Zugang eigentlich zu ihrem Apartment, ne? Den hatten wir so ja auch noch nicht.
Nee.
Jetzt scheint sie ihm ja alles erzählt zu haben, oder?
Ja,
zu Hause.
Dann bin ich weggerannt und hab dich getan. Ja. Grüne Lampe ist wieder.
Genau, aber nur die grüne, die rote nicht.
Ja, genau. Die rote Lampe wiederum sehen wir auch. Das ist kein roter Lampenschirm. Das muss also eine rote Glühbirne sein.
Ja, die da drin stimmt. Ist. Also ich glaube, ich würde das Bild so interpretieren. Das ist Entwarnung jetzt. Und die Spannung, die wir eben mit Marco erlebt haben, ist jetzt hier erstmal gegessen.
Ja.
Sondern
er ist ja auch keine Gefahr für sie.
Richtig, ist er ja nicht. Aber irgendwie wussten wir das ja nicht. Ne? Und Argento will uns jetzt sozusagen sagen, hier durch das grüne Licht. Das nee, Marco ist erstmal sozusagen unser Freund.
Ja, nicht nur erstmal, ne? Es ist ja bis zum Schluss. Er ist ja dann derjenige, der sich am Ende noch opfert für sie sogar im Epilog.
Ja, hier hat er so ein bisschen diese väterliche Rolle, ne? Mhm. Genau, er guckt sich jetzt in der Wohnung um. Die Musikanlage ist auch an, läuft im Hintergrund, aber nur so nebenbei, ne? Also jetzt nicht. Jetzt.
Ja, das ist ja, genau, jetzt diese.
Die Frage nach dem, ob sie einen Freund hat.
Genau, die zuerst sehr merkwürdig wirkt und dann erst konkretisiert er, was er damit meint, nämlich, dass er diesen Typen da gesehen hat, der eventuell verdächtig ist.
Ja, der aber, ja genau, richtig. Der stand scheinbar in der Telefonzelle. Wir gucken von oben aus dem Fenster raus.
Aber so wie die Frage eben zuerst kam, wirkte sie eben seltsam, dass er sie nach einem Freund fragt in der Situation.
Ja.
Der hat sie jetzt auch gerade zuerst angefasst.
Ja, so auf die Schulter, ne? Dann zuckt sie dann, sozusagen und zusammen erst, und
schmeißt sie sich in seine Arme.
Genau. Er bietet ihr an, also Marco bietet Betty an, über Nacht zu bleiben und aufzupassen.
Was natürlich auch alles sehr merkwürdig ist, weil er ja selber eine Freundin hat oder eine Frau.
Mhm.
Auch ein schöner Boden.
Läuft er barfuß?
Sie, glaube ich, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Marco ist barfuß gelaufen.
Okay, das wäre natürlich auch nochmal cool. Wir sehen jetzt den Blick durch den Türspion.
Genau. Was war da nochmal besonders an diesem Türspion?
Da wird ja später noch eine Mordszene mit gedreht werden. Da wird Mira später erschossen.
Ja,
gut, das ist natürlich auch nochmal dieses Sehen und Gesehen werden. Mhm.
Ja, stimmt. Aber das, warte mal, hattest du nicht irgendwie gesagt, dass es irgendwie, wie das gedreht wurde? Das hatte da irgendwie so eine spezielle. Haben die es durch den richtigen, oder hatten die nicht irgendwie so ein Rohr benutzt, irgendwie so ein 2 Meter langes und haben da durchgefilmt? Das ist ja nicht wahrscheinlich der Original Tür. Ja. Ich weiß nicht, kam mir jetzt gerade so. Ich meine, es irgendwo gelesen zu haben. Mhm. Marco verabschiedet sich und geht. Betty schließt hinter ihm die Tür und macht die Kette davor, dass auch ja keiner reinkommen kann. Betty fasst sich noch einmal durch den Kopf und streicht sich durch die Haare. Fasst in ihre Tasche und findet dort die Nadeln, die sie scheinbar noch hat. Oder die ihr zugesteckt wurden. So als kleine Mahnung.
Ja. Oder die sie einfach selber, die halt beim Rausfliegen vielleicht auch in die Tasche gefallen sind.
Oder so. Wobei die sehr, sehr sauber aussahen. Ja, wie, also, sag ich mal, wie so ein neuer Satz.
Ja.
Ich Die Musik läuft, sie läuft durch die mittlerweile sehr, sehr dunkle Wohnung. Wir haben zwar überall ein bisschen Licht an, aber es ist doch eher, also man sieht, es ist dunkel, ne?
Ja. Jetzt geht's in ihr Schlafzimmer wieder rein.
Ja, und die
Und die
Kamera
Kamera
geht nach
geht
oben
zu den Lüftungsschächten
zu den
über.
Lüftungsschächten, ja. Und wir sehen, dass da hinten auch wieder irgendwas mit Licht passiert, ne?
Aber interessant, ne? Argento führt hier zwei Elemente ein, bei denen wir denken, ah, das ist der Mörder. Und den eigentlichen Mörder haben wir eigentlich lange nicht im Verdacht.
Ja, das ist aber gut,
Ja.
ja. Betty hat sich irgendwas eingeworfen, irgendein Berührungszeug oder so, irgendein
Wahrscheinlich,
Mittel.
ja.
Und jetzt hat sie aber irgendwas gehört.
Das Telefon
Und das
jingelt.
Telefon klingelt, ja. Und jetzt ist wieder der Unbekannte dran, ne? Ja,
Wahrscheinlich.
das war wieder so ein, ja, eigentlich so dieses Telefonterror-Ding, ne? Also irgendwer
Ja.
ruft an. Und ich meine, früher war das ja, ging das ja wirklich noch so, man hat ja keine Nummern gesehen, ne?
Ja.
Ich meine, heute müsste man unterdrücken. Jetzt macht sie sich Vorwürfe.
Ja.
Sie weint und sagt, es war ihr Fehler. Und weiter läuft die Musik.
Und wir sind immer noch in ihrer Wohnung.
Genau, und haben wieder diese komische beobachtende Fahrt, ne, die ja irgendwie nicht subjektiv ist, aber irgendwie so.
Das suggeriert, ja.
Ja, ich finde, das ist wirklich eine total spannende Sache.
Ah, jetzt sind wir wieder.
Und jetzt sind wir bei Marco zu Hause, ne? Das müsste ja dann die
Ja.
Frau oder Freundin sein von ihm.
Genau. Also ich glaube, also wenn ich sowas höre, ne, Empfehlung an den Regisseur, kehren Sie zum Horrorfilm zurück und verlassen Sie die Oper, glaube ich Argento auch nicht hundertprozentig, dass das überhaupt nicht biografisch ist. Also
Ja, ich kenne jetzt nur diesen
so
Film
deine
von ihm,
Regie bei
aber.
Rigoletto, also Argento hat 2 Jahre vorher versucht, Rigoletto zu inszenieren an der Oper. Also es kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass er nicht, überhaupt nicht an sich selber gedacht hat, als er das gedreht hat und geschrieben hat.
Ja, aber ich würde
Aber
das auch verneinen, auf jeden Fall, weil ich meine, das ist immer das Naheliegendste zu sagen, es ist biografisch. Irgendwie ist das ja, also Kunst ist ja irgendwie immer auch biografisch.
auch
Das
eine
war eine
schöne
schöne
Kamerafahrt,
Übergabe,
ja.
genau. Der Inspektor ist wieder da, der Alan Santini, und hat Federn gefunden. Und wir haben eine drehende Kamerabewegung gehabt.
Ja.
Also um 90 Grad, ne? Das ist jetzt so ein bisschen diese Situation irgendwie, wie diese Mörderspiele, die man auch irgendwie zum Beispiel bei Krimi-Dinner oder so spielen kann. Alle
Ja.
sind in einem Raum und der Inspektor
Ja.
führt ein und
So ist es.
erzählt, welche
Genau.
Verdächt, was es
Also
für
wenn
die
das jetzt
Verdachte
ein
gibt.
Agatha Christie-Film wäre, wäre das jetzt schon das Finale.
Okay, ja.
Das ist ja die Standardsituation bei Agatha Christie, dass der Ermittler dann am Ende alle Motive erstmal durchgeht und alle ausschließt, bis er dann beim letzten Täter ist.
Betty beobachtet die Szenerie von oben von der Treppe und schaut in den Raum rein. Es ist ziemlich diesig in dem Raum. Der Inspektor befragt jetzt die Mitarbeiter. Und es geht jetzt darum, wer die Raben getötet hat. Und einer der Mitarbeiter hat halt die Mara hieß die, ne? Die
Mara
vorherige, genau, die,
Jacoba, die
ja. Weil sie ja gegen die, sie fand die Raben ja noch nie toll. Und
Ja.
jetzt kommt wieder die Geschichte, Macbeth bringt das Unglück.
Naja, genau. Jetzt wird wieder versucht, der Verdacht auf ihn zu lenken, ne?
So, Julia beschwert sich bei Marco, dass sie ja das Kleid jetzt endlich reparieren oder retten muss. Eigentlich retten, ne?
Ja. Was ja schon eine leichte Anspielung ist auf ihren Tod, ne? Der wird ja in der Schneiderei sein.
Das war auch eine interessante
Ach, da
Schnittfolge,
sehen wir
ne? Mit diesen
schon,
Power-Zooms
da
direkt
sehen wir schon,
hintereinander.
genau, da haben wir jetzt ja auch schon das
Das, was ist das?
Medaillon,
Ja,
nee, nee, das Armband
Armband,
gesehen.
genau, ja.
Das ist mir jetzt aber tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen, dass man das Armband da schon sieht.
So, wir gehen mit Julia mit.
Genau.
Sie geht in die Schneiderei und versucht jetzt natürlich das Kleid. Also sie ist genervt, aber sie ist ja, sie wird, glaube ich, immer als genervte Person gezeigt, ne?
Sie ist ja immer an allem, was sie hasst ja Marco offensichtlich.
Genau, ja.
Aber es ist auch ein seltsamer Raum irgendwie. Eigentlich ein Arbeitsraum, und gleichzeitig hast du da hinten diese Vitrinen mit den ganzen Kostümen, wie in einem Museum drin stehen.
Ja. Es ist auch schön, dass sie sich jetzt damit rechtfertigt. Wer war's? Julia sagt, ja, irgendwer, der wahrscheinlich auch die Regiearbeit von Marco einfach beschissen findet.
Ja.
Und das ist jetzt ja auch gerade wieder so ein italienischer Teil.
Genau, den
Warum war
Teil.
das nochmal so?
Das haben die für die internationale Fassung einfach rausgenommen. Warum auch immer. Ich weiß
Deswegen
es
gibt es
nicht,
keine
was die.
Synchronisation davon.
Genau, ja. Wäre ja so nie gezeigt worden in Deutschland. Die wollten den im Kino rausbringen, in Deutschland. Aber die FSK hat 25 Minuten Kürzung verlangt für eine Freigabe.
Oh ja, also für Freigabe heißt FSK 18, ne?
Ja, im Kino. Und das hätte sich nicht gelohnt. Ich meine, wir haben ja schon über, das ist auch eine schöne Kamerafahrt jetzt, wir haben ja schon über das Thema Drehbuch und alles gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, da werden nochmal 25 Minuten rausgekürzt. Da verstehst du ja gar nichts mehr von dem Film.
Ja, das stimmt. Ja.
Und so kam der auf Video raus.
Aber ungekürzt?
Nee, so, mit
Ach
25
so.
Minuten Kürzung.
Oh. Ja.
Der war ungekürzt, ist der erst seit ein paar Jahren raus. Oder 3, 4 Jahren oder so.
So, wir sehen jetzt ganz viele Details von dem Kleid. Diese Rubinen oder diese Diamanten, also das sind ja keine echten, aber diese Steinchen, die da eingenäht sind. Und dieses Cuttermesser, mit der das Julia abschneidet, was wir aber jetzt erst sehen. Am Anfang hat man ja noch gedacht, weil das so close war, so detailreiche Aufnahmen, dass man gedacht hat, das ist jetzt wieder der Mörder. Aber das ist einfach nur sie. Die Julia, die das repariert. Wobei ich nicht genau verstehe, warum sie die überhaupt abschneidet. Das verstehe ich
Vielleicht,
nicht
damit sie
ganz.
das leichter dann zusammennähen kann oder so? Ich
Weiß
weiß
ich
es
auch
nicht.
nicht. Ja. So, jetzt hat irgendwer gerumpelt. Und Julia merkt, es ist irgendwer im Raum. Es ist super chaotisch da. Da liegen total viele Fetzen am Boden. Wind flattert.
Ist halt auch ein sehr artifizieller Raum. So sähe keine Werkstatt wahrscheinlich aus, ne?
Ja, und hier ist auch schön, wie diese Schere durch den Windstoß von dem Tisch runterfällt. Das ist ja auch so ein bisschen, man nimmt das ja vorweg, dass gleich Gefahr droht, ne? Also auch
Vor
hier
allen Dingen
das mit dem Messer
ist
wieder.
das die Schere, die er gleich verwendet?
Ich glaube, das ist sie, ja.
Ja.
Jetzt entdeckt
Jetzt
Julia
entdeckt sie das
das
Armband.
Armband. Gut, Julia hat das Armband abgeschnitten und zeigt es Betty. Hat das eine Bedeutung, dass das aus Gold ist? Also das
Ja,
Armband?
gut. Goldkettchen ist ja so traditionell was für Italiener. Ist Klischee.
Ah, okay,
Aber
ja, gut,
ich
ja.
weiß es nicht. Nö, warum? Wir wissen ja auch nicht genau, was da drauf ist.
Das finde ich jetzt ganz komisch. Also, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, entweder ist es schlecht synchronisiert oder wirklich auch schlecht gespielt. Ich finde das total unüberzeugend, wie sie darüber nachdenkt, ich habe doch irgendwo eine Lupe. ich habe doch eine Lupe, das müsst ihr irgendwie sehen, jetzt sucht sie da so komisch, also das ist so ganz komisch.
Ja, Argento ist nicht immer stark in der Schauspielerführung, auch das.
Okay, ja, das zum Beispiel,
da
gibt's ja.
Manchmal, da gibt es welche, die ausbrechen, es gibt dann einen anderen Film von ihm, da hast du das Gefühl, da gibt es einen Ermittler, der wirkt eher wie ein Comic Relief, als wie eine echte Figur.
Mhm. Ja. So, jetzt ist sie wieder alleine, ne? Ja. Nee, doch nicht.
Nee, stimmt. Betty wird ja
Betty
gleich
ist
in
hinten.
Den Kasten gesperrt.
Ja, ja, stimmt. Betty hat irgendwas umgestoßen. Das ist auch wieder so typisch dieses Horror-Film-Element. So dieses, man erschrickt sich vorher erstmal völlig aus ohne Grund, ne? Es ist gar nichts passiert.
Obwohl die Gefahr schon da ist. Ja. Der muss ja schon da sein.
Stimmt. Da hatten wir übrigens Giallo eben, ne? Weil das Tuch war ja gelb.
Ja, ja. So, Madame Butterfly wird das wahrscheinlich gewesen sein gerade, was man da sah. Das Kostüm.
Ja, sehen wir doch gleich wieder das Gehirn, ne? Ja, da ist es. Jetzt haben wir so ganz komische Kunstaufnahmen gehabt. Ja. Und wir hören es auch. Wir hören, wie das Gehirn...
Wir sehen es jetzt ja auch, ne?
...schlägt.
Diese pulsierende...
Stimmt, das sieht echt ziemlich cool aus. Ja. Und jetzt kommt wieder die Hand von hinten... Da. Und das ist auch interessant, der Mörder bringt
auch noch mal auf dieses Thema
auf an, das Thema an, genau, und beschimpft sie als Hure. Ihr Opernsänger seid alles Huren. Ja. Und das Ganze hat natürlich jetzt Julia nicht mitgekriegt, dass Betty da gerade wieder überwältigt wurde, weil sie im Nebenraum ist und mit ihrer Lupe...
1983 muss das ja sein, oder?
Ist es 83?
Nee, ich weiß nicht.
Ich hab's nicht richtig
gesehen. Also
93
kann es ja nicht sein. Und sonst gibt's ja nicht so viele Zahlen, die oben noch eine Rundung haben.
Ja, ja. So.
Ich will noch, wie sie das da kreiseln lässt.
Ja, ich muss sagen, das sieht richtig gruselig aus. Das ist so richtig... Ja. Aua.
Jetzt
hat sie richtig geblinzelt. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlecht geschnitten, muss ich sagen. Also, da hat er schönere Sequenzen, wo es irgendwie fließend, flüssiger ist. Und hier ist es immer so ein bisschen wie dieses Detail, dann kommt die Hand rein, nimmt das Bügeleisen, Schnitt... Dann wird das Bügeleisen geworfen. Es ist nicht so im Fluss, diese Geschichte. Und ich muss auch sagen, hier jetzt wieder...
Ja, sie ist auch nicht gut jetzt in der Szene. Nee,
nein. Sie will ihm die Kette wiedergeben, dass sie verschont bleibt.
Aber das hilft ihr natürlich nicht. Nee, so, für Robert Zion ist übrigens das Bild mit Betty mit den Nadeln vorm Gesicht das Schlüsselbild des modernen Horrorfilms. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so weit gehen würde, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr starkes Bild. Derjenige, der dem Grauen nicht entfliehen kann, der zuschauen muss.
Ja, zum Beispiel ist das nicht bei Saw auch so, ganz oft, dass damit gespielt wird, mit diesem
Bei Saw
Ertragen
ist es ja nochmal
eine
Spur stärker, weil da müsst ihr ja immer aktiv werden. Betty ist
stimmt,
ja
sie ist jetzt
passiv.
Betty ist
ja rein passiv, bis kurz vorm Schluss eigentlich, wenn man ehrlich ist.
So, das ist auch jetzt cool. Julia hat ihn überwältigt und sie weiß, wer der Mörder ist.
Das ist jetzt auch so eine ganz komische, dass sie jetzt dreimal abbricht, bevor sie den Namen nicht nennen kann.
Richtig, ja, sie wollte gerade verraten, wer es ist und... der Mörder, ich sag jetzt nicht Santini, sondern ich sag, der Mörder, den wir ja noch nicht wissen, wer er ist, kann sie nochmal überwältigen. Und jetzt kommt die Schere. Und wir haben wieder
diese schöne Aufnahme.
Metal-Musik.
Ja, genau. Das schöne Kunstblut da raus.
Ja. Mit der Schere, genau. Und das finde ich auch sehr eklig, wie die Kette dann in ihrem Mund fällt und verschwindet.
Ja. Das ist jetzt auch sehr...
Sehr eklig, ja, genau. Also der Mörder nimmt jetzt die Schere. Nee, ist das die Schere?
Das ist die Schere, ja.
Aber die war wieder sauber, ne?
Vielleicht eine andere Schere.
Das könnte eine andere sein, genau. Und fuhrwerkt ihr in den Mund rum, um dann die...
Kommt nicht mehr ran an die Kette.
Nee, genau, kommt nicht an die Kette ran, aber er will sie da wieder rausholen. Aber sieht nur, dass er Blut hat. Ah, und das war natürlich jetzt auch mal noch die Verbindung. Also ne, die Handschuhe mit dem
Blut,
mit dem Blut. Jetzt schneidet er ihr die Kleidung auf.
Ja. Und wir sehen aber nicht, wie er sie gleich aufschneidet.
Nee, das sehen wir nicht. Wir sehen nur, wie die Schere von oben kommt und in irgendetwas reindrückt. Und wir hören's. Das ist ich muss sagen, das ist halt schon eklig.
Und das sehen wir eben auch.
Ja, ja, und wir sehen, sag ich mal, den Kopf, der sich bewegt, also nur so durch die Stöße. Halt
nicht die explizite Szene.
Nee, aber ich muss sagen, braucht man auch nicht sehen. Nee, es ist, ich finde es unglaublich eklig. Und jetzt sehen wir auch in so einer ganz kunstvollen Einstellung, wie
ganz langsam das,
das Armband wieder rauskommt. Ja. Natürlich blutig.
Ja.
Und Betty stöhnt und hat es die ganze Zeit natürlich beobachtet. Ja. Das müsste jetzt eine subjektive sein, oder?
Das könnte jetzt eine richtige subjektive sein, ja.
Genau. Der Mörder kommt nämlich auf den Glaskasten hinzu. Sie hat ja was von einer, weiß ich nicht, das hat ja was, dieser Glaskasten, das hat ja was von so einer, ja, wie soll man sagen, so eine Heiligenstätte irgendwie, ne, wo so eine Figur irgendwie drin,
ja, ja.
So ein Reliquar oder so, ja.
Womit wir wieder beim heiligen Sebastian wären.
Ja. So, jetzt.
Droht er sie wieder?
Genau. Er geht mit der Schere an ihr runter. Und man denkt, jetzt könnte er gleich zustoßen. Und er schneidet aber auch nur wieder das Seil durch. Aber auch nur, damit sie sich selbst befreien kann. Also er hilft ihr jetzt nicht, sich zu befreien.
Nee, sie muss sich dann schon selber raus.
Genau, richtig. Ja, sie löst die Fesseln. Und wir sind wieder...
Bei ihm noch. Er wäscht sich.
Ach ja, stimmt. Richtig. Ja, ja, das ist ja so so eine typisch italienische Wasserstelle.
Ja, Brunnen nennt man
Brunnen.
Das auch.
Stimmt. Aber das ist ja wirklich Trinkwasser, ne? Gerade in diesen italienischen Städten. Ja, zum Teil auch noch mit original römischen Kanälen funktionieren. An so einem Brunnen wäscht er dieses Armband. Und wir sehen Betty diesmal Betty wieder draußen, aber diesmal am Tag, nicht am Regen und eine belebte Straße.
Aber trotzdem völlig verstört.
Völlig, ja, natürlich. Und jetzt haben wir dieses skurrile Geschrei im Hintergrund, also wir hören es nur. Und es wird auch schon wieder dunkler.
Ja.
Und Betty geht,
Muss sich nach Hause sein, oder?
Ich glaube, es ist das Polizeirevier, oder? Ja, genau.
Ach so, okay.
Ja, sie geht aufs Revier. Und trifft natürlich Alan Santini, der ihr sofort entgegenkommt.
Ja.
Und sie geben sich einen relativ langen Handschlag und er sieht dann ihre Verletzung.
So, jetzt wirkt er ja noch wie der starke Ermittler. Der sofort mitkriegt, wenn was falsch ist.
Jetzt erzählt sie davon, dass es wieder entsetzlich war. Eigentlich wiederholt sich jetzt ja gerade wieder das Gespräch wie zwischen Marco und ihr nach dem ersten Mord.
Genau.
Das wiederholt sich jetzt quasi genauso mit dem Alan.
Ja, sie deutet ja jetzt an, sie wird fast wahnsinnig.
Mhm.
Das ist ja durchaus auch eine Lesart, die man dann zum Ende hin haben kann von dem Film. Dass es ihr nicht gelungen ist, sich dem zu erwehren.
Ja.
Aber da können wir ja später nochmal drüber reden.
Jetzt sagt sie nochmal, dass sie nicht weiß, wie er aussieht. Naja, Markus, wir sind ja schon etwas über die Hälfte rüber. Hast du eigentlich irgendwie ein paar Infos so zu so Auszeichnungen oder Preisen? War der irgendwie?
Also er hat bei Fantasporto 1990 hat er eine Nominierung für den International Fantasy Film Award in der Kategorie Bester Film gewonnen. Nicht gewonnen, sondern nur eine Nominierung
gehabt,
aber mehr auch nicht.
Okay.
Also war jetzt nicht der mit Preisen überhäufte Film. Aber gut, wenn er international schon nur gekürzt rauskam, in großen Märkten wie Deutschland eine halbe Stunde fehlte und ich weiß gar nicht, ob er doch in Italien war, relativ erfolgreich, aber auch jetzt nicht so erfolgreich. Also Daniele Soave.
Ja, also kann man da gar nicht groß was zu sagen.
Nee, also es gab keine, also es gibt keine Preise, die er gewonnen
hat. Okay, ja, ja, ja.
So, jetzt tropft sie sich die Augentropfen rein.
Und wir haben wieder grünes Licht, das muss man wieder dazu sagen. Licht. Sie ist zu Hause in ihrer Wohnung und es hat geklingelt. Und jetzt kündigt sich der Mitarbeiter von dem Alan Santini an, der auf sie aufpassen soll. Und sie lässt ihn rein. Und kann natürlich nichts sehen, weil sie sich vorher die Augentropfen genommen hat. Aber wir sehen ja auch, durch das grüne Licht wird ja jetzt auch gerade wieder uns eine etwas eher Entwarnung angezeigt. Also es kann jetzt eigentlich nichts passieren.
Ja.
Wir haben so ein grünes Licht, was durch, was auch immer, ich glaube, es ist ein Fenster nach außen.
Ja, aber jetzt sehen wir auch wieder das Thema Sehen und Nichtsehen. Sie übersieht etwas.
Aber
ja?
Der Mitarbeiter kam ja rein im Bewusstsein, dass er sie sehen hätte können. Sie sagt es ja erst, nachdem er drinne war. Das heißt, er kann es wirklich nicht sein. Deswegen, es passt auch, dass es grün ist mit dem Licht.
Okay. Ja.
Nur wir sind halt so verunsichert, dass sie es wirklich nicht sehen kann. Ja. Und ihre Lampe, guck mal, die ist auch in ihrem Zimmer. Ihre Lampe ist auch wieder grün. Ist auch eine schöne Einstellung. Wir sehen jetzt das Display ganz, ganz groß von ihrer Stereoanlage, wo sie durchschaltet mit CD, Radio und jetzt auch eine Kassette. Ich glaube, Kassette hat sie jetzt an, ne?
Naja, aber so ein Entspannungs... Gedöns.
Genau, aber das ist, glaube ich, nur der Anfang. Danach kommt wieder Opernmusik. Erst kommt diese Ansage, entspannen Sie sich, lassen Sie sich fallen. Atmen Sie ganz langsam ein und aus. Und dann setzt, glaube ich, gleich die Opernmusik ein. Der,
jetzt kommt die Opernmusik, ja.
Genau.
Die Opernmusik ist auch immer nur innerhalb der Handlung. Ne? Das ist nie als, anders als die Metal-Musik, taucht die nicht als filmisches Mittel auf, sondern wirklich nur innerhalb der Handlung.
Ja, das passt aber auch zur Oper, ne? Also so diese Unterscheidung zwischen Rezitativ und Arie. Hm. Ist dann vielleicht die Metal-Musik Arie und die Opernmusik Rezitativ? Weil im Prinzip wird ja immer bei den Morden wird ja eigentlich nur die rohe Gewalt dargestellt. Und dort geht es gar nicht darum, die Handlung voranzubringen. Gut, ich meine, da wird dann jemand umgebracht, aber ich meine, der Akt des Umbringens wird ja auch ein bisschen episch ausgeschlachtet, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ne, mit viel Blut und überdreht. Ja, also man merkt schon, dass dass Argento da auf vielen Ebenen nachdenkt über seine Inhalte. Ja. Und vielleicht macht es das dann so komplex und deshalb ist er auch an einigen Stellen, hat er denn diese Schwächen, die du ja eben auch schon mal angesprochen hast. Mira ist mittlerweile in der Wohnung angekommen.
Genau. Und jetzt erfahren wir, dass es zwei Suaves gibt.
Genau. Ich habe an diesem Moment jetzt gedacht, so irgendwie kam mir dann auf einmal auch die Mira als verdächtig vor. Ich war etwas verunsichert.
Ja gut, aber sie kann ja dann nur Komplizin sein. Wir wissen ja schon, dass es ein Mann ist, der Mörder.
Stimmt, von der Stimme her. Ja, ja. Aber genau, richtig. Ich war verunsichert. Ich war auf jeden Fall über Mira verunsichert.
Auch, das ist auch komisch, wie die Kippe da in dem Aschenbecher eigentlich falsch rumliegt.
Falsch rum, ja.
Aber schön, wie der Rauch dann da ansteht.
Das sieht schön aus, ja.
Aber generell zieht Argento jetzt alle seine Register.
Ja.
Mit der Kamera, mit dem Licht. Dass er jetzt auch dann wirklich absurd wird. Genau.
Stimmt, aber guck mal, du siehst, das Licht ist ausgefallen, weil irgendwie eine Leitung durchgeschmort ist. Und sie sind von einem grünen Bereich rübergelaufen in einen roten. Und wir sehen hinten im Hintergrund, im Licht auch, dass da wechseln sich grünes und rotes Licht ab. Und das heißt, es passiert jetzt wieder was.
Ja, genau. Und jetzt nimmt Argento auch keine Rücksicht auf filmimmanente Logik beim Licht, sondern haut jetzt einfach seine Lichter rein, wie er sie braucht, was er bei anderen Filmen noch viel, viel stärker macht. Also Suspiria zum Beispiel, Film aus den 70ern, der ist voll von solchen Szenen. Mit solchen Farbräuschen.
Ach so, wie jetzt hier, in der, ja, die sind in der Küche gerade,
genau,
ne? Oder,
ja, genau.
Oder doch Küche,
ist
das sein.
Ja, hier wird ja noch, ich weiß, ja doch, es wird ja so halbwegs angedeutet, dass das wahrscheinlich von einer Neon-Reklame kommt draußen.
Das soll irgendwie so sein, ja.
Aber bei Suspiria zum Beispiel lässt da sogar das noch dann weg. Also da ist dann wirklich alles. Also Suspiria ist auch ein Film, der übernatürliche Elemente hat.
Okay, ja. Aber beim Giallo ist das ja durchaus, wie du ja schon mal sagst, das möglich,
ja,
ne? Dass das
genau,
auch,
ja,
ne? Genau, die beiden gucken jetzt vorsichtig durch das Schlüsselloch. Und ich muss sagen, ja, ich finde das immer eklig. Also gerade wenn jemand vorher ein Messer in der Hand hatte, dann der Blick durchs Schlüsselloch und man denkt so, oh Gott, das Auge. Und jetzt geht der Kommissar.
Suave.
Suave, genau. Ob es der richtige ist oder nicht, wissen wir nicht.
Nee.
Aber er wird auf jeden Fall runtergerufen scheinbar. Und das Telefon ist nicht aufgehängt worden.
Nee.
Und er hat es aber aufgehängt, glaube ich,
ja.
Oder? Vorm Gehen.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen seltsam.
Das ist auch eine schöne Einstellung hier. Das ist eigentlich alles, das ist eigentlich...
Es sind schön, ja, doch. Schön. Ja, ich muss sagen, er hat unglaublich viel aus dieser Wohnung rausgeholt. Also angenommen, es wäre alles eine Kulisse.
Auch toll, wie er das da, oder wie sie das Telefon jetzt herziehen muss, die Rettung. Ja, ja, es reinleuchtet.
Genau, also Mira guckt durch das Schlüsselloch.
Ja.
Während Betty versucht, das Telefon zu ziehen, ja.
Das ist meine Waffe.
Ja, ist auch eine schöne Art, sich zu auszuweisen, indem man eine Waffe durch ein Schlüsselloch zeigt oder durch so einen Türspion. So, und das ist eine super, super Bilder,
das
ja.
Das ist sowieso, das
richtig
ist
gut gemacht.
Ich glaube, das ist die beste Szene des Films. Vor allen Dingen, das hat jetzt schon was von einer griechischen Tragödie, wenn nicht nur sie stirbt, sondern im gleichen Moment auch noch die einzige andere Rettung in dieser Situation.
Das Telefon, ne?
Zerstört wird und dann auch noch in Nahaufnahme. In Zeitlupe, meine
ich. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe gerade gedacht, so, weißt du, inwieweit Quentin Tarantino sich von Argento.
Der hat bestimmt Argento-Sachen gesehen.
Ja.
Kann mir nicht vorstellen, dass er keine Argento-Sachen gesehen
ja.
hat.
Aber fand ich nämlich jetzt hier gerade auch sehr stark, also hatte ich so diesen Eindruck. Also Mira ist tot, liegt am Boden. Sie wurde durch den Türspion von außen ins Auge erschossen.
Ja.
Und Betty hat sich das Messer gegriffen, steht im Flur vor der Tür und schreit den Schützen, der draußen steht, den wir noch nicht gesehen haben. Wir wissen ja nicht genau, wer es ist.
Wir wissen nicht, wer es ist.
Wir wissen nicht, wer es ist. An...
Haut sie die Musik rein.
Genau, sie ist in ihr Zimmer gerannt. Und ich glaube, was macht
also,
sie denn eigentlich vor?
Sie
genau.
Täuscht jetzt, ja, sie täuscht ja vor, dass sie jetzt aus dem Ding jetzt geflohen wäre.
Ja, stimmt. Sie wirft ein Kissen aus dem Fenster, was aber ganz, was unten aufplatzt und unglaublich viel federn lässt.
Ja. Das soll ja so wirken jetzt, ob sie sich da auf das Kissen hätte schmeißen wollen.
Mhm. Die Opernmusik geht wieder los.
Und wir sind jetzt wieder in der Subjektiven des Täters.
Ist er mittlerweile in der Wohnung?
Also es wirkt so.
Es wirkt, ja, ja, es wirkt so. Ja. Das ist so ein bisschen die Angst, glaube ich, die da mitgeht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also die Angst geht in dem Raum mit. Das ist eigentlich toll bei Filmen.
Wieder in seiner Erinnerung. Das ist ja wieder Bettys Mutter mit den blonden Haaren.
Ah. Und jetzt sind wir aber wieder im...
Jetzt sind wir wieder
in der Wohnung.
In der Wohnung,
ja,
in der Gegenwart, ja.
Weißt du was? Ich habe eine Idee für diese Subjektiven, die keine Subjektiven sind.
Ja?
Das ist wirklich so. Das ist die Angst, die mitgeht.
Okay.
Das ist die Angst, die auch, sag ich mal, den Protagonisten begleitet, also jetzt hier den Mörder.
Ja, okay. Ja.
Oder der warum Wahnsinn nicht? Oder wie auch immer. Ja, der
warum
nochmal,
nicht? Warum nicht?
Ja, ja. Oder noch besser, die er mitträgt. Also weil wir zum Beispiel auch an einigen Stellen das Gefühl hatten, dass es vom Bild her so aussah, als sei die Kamera einfach nur am Boden, so an der Hand mitgeführt worden.
Mhm.
Betty versteckt sich hinter ihrem Vorhang. Ja. Also eigentlich, sie will sich auch dem Mörder stellen, deswegen ist sie ja nicht abgehauen.
Natürlich.
Also eigentlich ist sie stark auch, ne?
Ja, ja, klar. Sie ist halt passiv. Da jetzt wird so eine seltsame Verbindung geschaffen zwischen ihr und dem Mörder. Dadurch, dass dieses Pochen, was wir ja immer mit dem Mörder identifiziert haben.
Und das Gehirn sehen wir jetzt wieder.
Ihr offensichtlich aber auch physischen Schmerzen zufügt.
Stimmt. Weißt du was? Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, ne?
Mhm.
Dieses, wenn die Erschütterung der Macht spüren und sich verbunden fühlen, ne?
Es wirkt so eine Verbindung zwischen den beiden. Das aber auch nie ausgeführt wird. So, das ist übrigens die Figur ist Daniele Soave. Der Schauspieler ist Michele Soavi.
Mhm.
Ein wichtiger Protégé von Argento, der dann später selber auch Regisseur wurde und von dessen erste Firma Argento dann als Produzent begleitet hat.
Das ist ja cool. Also jetzt als Detail, das ist nicht gut. Ja,
also das war ein kleiner Gefallen an den alten Meister sozusagen.
Ach, das ist ja echt, das finde ich cool, schönes Detail. Und jetzt entdeckt sie ihr Portemonnaie, sein Portemonnaie mit dem Ausweis und dem Namen, dass er es war. Aber ist das ist aber auch der drinne war, ne?
Das ist, glaube ich, der drinne war, ja.
Ja, genau. Klar,
der wurde von außen hat ja geschossen.
Mhm. Ah, jetzt genau, jetzt
ist sie zu ungeübt mit der Waffe?
Genau, richtig. Also der Mörder hatte sie angeleuchtet mit der Taschenlampe.
Auch schön jetzt die Kamera, die keine Sekunde jetzt... Ja gut, doch, jetzt einmal kurz, aber die jetzt gerade keine Sekunde ruhig war.
Mhm. Und hier zum Beispiel muss ich sagen, ich finde hier die Schnitte sind viel, viel flüssiger. Mhm. Also wie jetzt im Vergleich zu anderen Einstellungen.
Mord an Julia zum Beispiel.
Genau, Zeit, ja. So, wir gehen wieder durch die Räume.
Das Bad
haben wir gesehen.
So.
Immer wieder diese Stereoanlage, die man sieht mit den Anzeigen, diese Ausstrahlung.
Und das ist, gut, jetzt kommt natürlich Deus Ex Machina. Aber wenigstens hat das ja vorher einmal etabliert, dass da jemand rumkrabbelt. Und das Mädchen hat er ja auch anzeigt.
Das stimmt.
Aber es kommt trotzdem völlig unvermittelt. Auch wenn es
eine
sehr schöne Kamerafahrt ist.
Das ist wirklich toll, ja. Aber ich muss sagen, ich habe in dem Moment diesen Ausweg nicht mehr im Kopf gehabt. Für mich ist das wirklich so überraschend.
Ja, ja, klar, man denkt da ja auch nicht mehr dran.
Nee.
Aber er hat es ja etabliert sogar.
Mhm.
Er hat ja sogar das Mädchen gezeigt, dass sie eine Verbindung zu Betty hat.
Genau. Und das muss ich sagen, das ist ein unglaublich skurriler Gang. Also hier drinnen, die kriechen jetzt durch diese Lüftung und dass das so riesig ist, ne?
Ja, dass da erwachsene Leute durchkrabbeln können,
ja.
Dass alle Wohnungen miteinander verbunden sind, ist auch eher unwahrscheinlich.
Mm. Und da gehen sie ja gerade an so einer leeren Wohnung durch, ist auch ein bisschen gruselig, ne? Von wegen bei Wohnungsnotstand, ne? Und dann steht da einfach eine Wohnung leer über Jahre. Aber wie gesagt, wir wollten ja kein politischer Podcast sein.
Aber er ist noch. So, und er kommt aber auf die Idee tatsächlich.
Ich finde hier auch sehr schön, dass jetzt gleich die Blicke nach außen wiederholt werden.
Mhm.
Also das kleine Mädchen kriecht ja vor, Betty hinterher und zwischendurch gucken die immer in die Räume rein. Und jetzt sind wir...
Stellen sie sich da in dieser Abstellkammer?
Stimmt, das ist nicht ihre Wohnung, ne, von dem Mädchen.
Oh, das kann sein, dass das ist aber... auf jeden Fall verstecken sie sich da jetzt erstmal.
Genau, der Mörder läuft, kriecht hinterher und guckt in dieselben Räume rein. Also jetzt in die leerstehende Wohnung. Wir hören jetzt keine Musik mehr, es ist ganz still.
Ja, wir sind also weit genug von ihrer Wohnung weg, dass die Musik nicht mehr trägt.
Genau. Jetzt ist Betty ganz mutig und... Was ich halt nicht verstehe, warum...
ist sie eigentlich nicht, eigentlich ist es ja ziemlich blöd in der Situation.
Ja, vor allem auch, weil sie erst ihren Kopf reinsteckt und dann nach rechts schaut, also von wo sie hergekommen ist. Also ich würde ja denken, man müsste ja erst vermuten, wenn einer kommt, kommt er auch von rechts.
Das wiederum ist jetzt eigentlich relativ schlau, dass sie sich so verstecken.
Ja, stimmt.
Im toten Winkel. Auch wieder was mit dem Thema sehen und nicht sehen können. Ne?
Perspektive?
Perspektive, ja, sehen. Ja. Ne? Also es ist ein großes Thema in dem Film.
Ja, ja, toter Winkel, stimmt. Oder blinder Fleck, könnte man ja auch sagen. Ne? Wenn wir so immer mit den Augen immer viel arbeiten. Ja. Dass sie jetzt mitkriegt, dass er weg ist, ne? Ja. Sie sagt ja, er ist... Sie bedankt sich bei ihr, sie ist sehr schlau gewesen, sagt Betty zu dem Mädchen. Wie heißt sie? Sie hat sich, glaube ich, vorgestellt. Ich hab den Namen jetzt nicht mehr parat.
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Nee, es war doch ihre Wohnung.
Ah, schon. Ja, genau, die Mutter ruft sie ja jetzt. Alma hat sie, glaube ich, gesagt,
grün.
Oder?
Kann ja, das sein? Alma, ja. Und alles grün.
Stimmt, die Wände sind grün. Ja, ist wieder dieses Safe Space, ne? So. Mhm. Ja, das ist so auch eine sehr ungewöhnliche Art, Nachbarn kennenzulernen.
Ja. Ja, das ist auch jetzt keine wirklich gute Figur. Die dient ja eigentlich nur dazu, sie da jetzt rauszuschmeißen und sie da aus diesem Versteck quasi rauszuschmeißen. Und sie
aber
sind auch jetzt draußen aus dem Film.
Richtig, aber wir haben noch gehört, wie die Mutter die Tochter geschlagen hat, ne?
Ja, ja.
Also das ist... Ja, irgendwie schade, ne? Jetzt ist die Geschichte ist so nebenbei kurz erzählt worden und beendet. Aber wir haben trotzdem relativ viel mitbekommen. Ja. Kann man das nicht so interpretieren, dass das im Prinzip vielleicht ihre eigene, also Bettys eigene Geschichte in Kurzform oder Kindheit in Kurzform widerspiegelt? Also ich meine, warum kommt man zum Opern? Also wie kommt ihr Werdegang zustande? Das könnte ja wirklich sein, dass auch ihr Verhältnis zur Mutter irgendwie komisch war und sie sozusagen sich dann in etwas
genau
mit dem Gewiss identifiziert.
Hat.
Ja, irgendwie so, ja. Irgendwie so.
So, jetzt läuft sie ja zur Heavy-Metal-Musik auch wieder durch die Gegend.
Aber ungewöhnlich, dass jetzt Heavy-Metal-Musik läuft.
Ja, sie erinnert sich jetzt ja an ihre Mutter wieder stärker. Vielleicht dient die Szene gerade auch genau diese Erinnerung nochmal zu verstärken und auszulösen.
Ah, ja. Ja, vor allem deswegen auch Heavy-Metal. Weil eigentlich ist der Mord auch schon immer die Erinnerung an irgendwie dieses schmerzhafte
Verhältnis. Jetzt verlässt sie ja auch das Passive. Jetzt wird sie ja aktiv.
Okay, ja.
Weil jetzt hacken sie ja den Plan aus mit den Raben.
Ah, sie geht zu Marco, ne? Ist sie bei Marco jetzt?
Ja, sind ja jetzt in der Oper.
Ach stimmt, das ist ja die Oper, genau.
Auch schön, wie die Kamera jetzt einfach auf den Boden abgelegt wird.
Ja, stimmt. Das passt mit diesem Mitführenden, ne?
Ja,
ach, das ist ja echt gut. Und, weißt du was, untersichtig, und weißt du was, das ist, sie läuft jetzt durch die Gänge, und das ist wie der Einmarsch eines Boxers.
Aha.
Das ist ja auch so, dieses, wird ja filmisch auch so gemacht, so, als sie, die Starke, durch diese Untersicht. Guck mal, und jetzt auch wieder von hinten sehen wir sie, wie sie geht, und auch untersichtig, und es ist total entschlossen.
Ja.
Man merkt, dass sie da einfach schnurstracks gerade läuft. Und hier, sie betritt jetzt hier gerade ihre Bühne, und ist einfach da.
Marco ist auch aus Gründen nachts im Theater.
Also eigentlich?
Er ist ja alleine da, hinter der Bühne. Da ist ja sonst keiner da jetzt.
Ist aber auch interessant, warum will sie sich denn ausgerechnet in der Oper verstecken? Also weil sie sich da sicher fühlt. Also eigentlich
ist es
nicht unbedingt der sicherste Ort, aber also so rein von den...
Ja gut, aber der sicherste Ort... In dem wäre sie ja beinahe gerade ermordet worden, in ihrer eigenen Wohnung. Ne?
Stimmt, ja.
Also von daher ist das ja der naheliegende jetzt, der nächste Ort wieder für sie.
Jetzt haben wir diese Uhr. Ja, jetzt haben wir diese Uhrzeit. Das ist irgendwie auch, Marco nimmt Betty an die Hand und nimmt sie so mit zur Bühnenkante. Da muss ich sagen, da wirkte sie wieder extrem jung. Also wirklich wie so das... Mhm. Kleine, verängstigte Mädchen. Irgendwie so ein bisschen das, was sie eben aufgebaut hatte mit diesem Einmarsch, war jetzt gerade wieder kurz weg. Und Marco macht jetzt so ein bisschen Poetik, ne?
Ich glaube, er zitiert sogar aus Macbeth, oder?
Ja, das kann sein. Ich bin mir nicht
100%, aber ich meine, das wäre ein Zitat aus dem Stück.
Ja, das kann sein.
Da oben, was ja auch nochmal so was Kindliches hat.
Ja, vielleicht wird sie jetzt so kindlich gezeichnet, weil es eben um die Mutter geht.
Ja.
Ne, also, dass sozusagen da die Rollen nochmal genauer beschrieben werden.
Jetzt sehen wir ja auch nochmal diesen Traum-Rückblende. Und jetzt wird das ja eigentlich erst so richtig klar, dass das eine Rückblende auch ist.
Oder ein Traum. Ja, weil sie sich vorher hinlegt, ne?
Und ja, weil wir sie eben jetzt gerade beim Schlafen gesehen haben.
Richtig, und vor allem auch mir war immer nicht klar, von wem ist das eigentlich die Rückblende. Aber sollen dann alle von Betty sein, ne? Alle Rückblenden?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Das ist jetzt klar ihre. Ne? Wir sehen sie ja jetzt als Kind.
Ah, genau, sie als Kind. Ja.
Genau. Und wir sehen jetzt ja Christina Marciak, wie sie ihre Mutter spielt.
Mhm.
Also wenn man es weiß, sieht man es auch. Aber das ist mir auch am Anfang nicht aufgefallen.
Nee, also ich muss es auch wissen. Also ja. Ich müsste die beiden Gesichter nebeneinander sehen, also damit man, dass ich sie wirklich erkenne.
Aber man sieht, sie hat einen von diesen Morden beobachtet. Also sie wusste, was da abgeht.
Ja. Stimmt. Und ich finde, da sieht sie halt, also da als kleines Mädchen, sieht sie echt total aus wie dieses Nachbarskind.
Ja, ja.
Also irgendwo ist da so eine Verbindung.
Ja.
Weil, genau, das Nachbarskind ist ja auch die sie als junge Erwachsene beobachtet.
Ja, ja.
Ja, stimmt, es ist wieder dieses Sehen und Beobachten, ja, ja. Ne? Ach.
Das ist auch jetzt ganz komisch, dieses Voice-Over, was überhaupt nicht reinpasst eigentlich.
Stimmt, das ist ungewöhnlich.
Ja. Sie erzählt die Story ja nicht.
Nee. Das wirkt so ein bisschen wie, oh, da haben wir irgendwie ein Detail vergessen, wir wissen nicht, wie wir es noch einbauen sollen. Ach, das sprechen wir dann hinterher rüber.
Ja, ja, das kann ich mir durchaus, bei Argento würde ich mir das sogar durchaus auch vorstellen, dass das so passieren ist. Ja. Ja, ich sehe ja Opera tatsächlich in so einer Art inoffiziellen Trilogie mit zwei anderen Filmen von Argento, nämlich Suspiria und Phenomena. Weil in allen drei Filmen geht es darum, dass eine junge Frau in eine Situation kommt, in der sie neu ist und dort mit gefährlichen bzw. mit tödlichen Situationen zusammenkommt.
Mhm.
Also wir haben in dem Film Betty, die jetzt zum ersten Mal auf der Bühne steht und eben drumherum Morde stattfinden. In Phenomena ist es Jennifer Connelly, die an ein Internat in die Schweiz wechselt, wo Leute ermordet werden. Und in Suspiria geht es um eine junge Amerikanerin, die eine Ballettschule nach Freiburg wechselt, wo mysteriöse Ereignisse passieren. Also für mich ist das so eine Art inoffizielle Trilogie, ja, ja. Wo jeweils dann diese drei Frauen, die auch ungefähr in so einer ähnlichen Altersgruppe sind, so zwischen 15 und 25,
ja.
Diese Erlebnisse haben. Habe ich aber so noch nie irgendwo gelesen, dass das jemand so zusammenfasst, diese drei Filme.
Ah, aber das ist schön, dann bist du jetzt der das macht, ja, finde ich gut. Wir sind hier jetzt gleich im verändertes Bühnenbild haben wir jetzt. Also das sehen wir jetzt auch zum ersten Mal.
Ja, wobei wir haben ja auch diese Szene noch nicht vorher gesehen, wo sie mit Macbeth singt.
Stimmt, und das ist ja jetzt auch eigentlich, das müsste das Rezitativ sein, ne? Weil es ist ja keine Arie, ne? Sind ja, ja, oder? Ja. Das ist auch, die beschreiben doch jetzt gerade, was passiert.
Ja.
Also ich hoffe, ich irre jetzt mich jetzt nicht ganz, aber... Und jetzt wird das Signal gegeben.
Die Raben freigelassen.
Die Raben werden freigelassen, genau, und...
Auch eine schöne Szene eigentlich.
Richtig, und vor allem auch, wie schön, dass der Rabentyp mit im Käfig sitzt.
Und der Intendant
Der kriegt die Krise, der kriegt eigentlich einen Herzinfarkt.
Ja, offenkundig nichts weiß. So, man hat übrigens, ursprünglich wollte man animatronische Raben verwenden für diese Szenen überall. Aber das hat nicht so funktioniert. Die haben nicht so funktioniert, wie sie sollten. Deswegen ist man dann hauptsächlich zu echten Raben übergegangen und hat da nur für ein paar Momente so Rabenmodelle gebaut, wo man dann aber auch kein vollständiges, sondern immer nur so Teile. Mhm. Also es sind tatsächlich hauptsächlich echte Raben, die wir da sehen.
Ja, die sehen auch einfach echt aus. Mhm. Das ist jetzt auch schön, der Rabe, die Musik ist ja aus, ne? Und ja. Der Rabe kreist jetzt im Saal umher und man denkt ja. So, ah, ja, wo wird er sich, ne? Wen wird er sozusagen ertappen? Und vor allem die anderen Raben gucken so hinterher.
Ja, ja, das ist der Späher. Also, vor allen Dingen, man, jetzt kommt die Heavy Metal Musik, man stellt ja überhaupt nicht in Frage, dass das funktioniert, dieser Plan. Ne, man verlässt sich ja überhaupt nur darauf, dass irgendwie die Vögel sowas wie ein Rachegefühl haben. Darauf beruht der Plan, ja.
Stimmt, und auch der Mörder ist doch eigentlich nur auf einem Rachefeldzug unterwegs, oder?
Also so ein emotionalen. Der Plan basiert ja darauf, dass Vögel sowas wie ein Rachegefühl haben und sich an dem Täter rächen wollen, der einen von ihren Mitraben umgebracht hat, ne?
Ja, ja. Finde ein sehr schöner Überflug. Also wir sind jetzt. Ja,
das auch super gemacht.
Ja, wir folgen jetzt sozusagen dem Raben, der immer tiefer, also in so kreisenden Bewegungen immer tiefer gekommen ist.
Durch die Gruppe fliegt.
Genau.
Und da sehen wir ihn schon.
Haben wir gerade gesehen?
Ja, wie er nach dem Raben dann auch geschlagen hat.
So, jetzt kommen die anderen Raben, verlassen auch den Käfig. Die haben quasi gewartet, bis der Späher-Rabe
das Signal
gibt, ja. Also eigentlich...
Jetzt, da hat man ihn nochmal gesehen, ne? Und jetzt fliegen sie... Das war zum Beispiel jetzt gerade ein Modell,
wo man die Krallen gesehen hat. So, die Raben greifen jetzt, und jetzt sehen wir gleich, jetzt erkennen wir auch,
Auge, ne?
Ja, stimmt, die nehmen die Augen.
So, wie Mia ein Auge genommen, Mira ein Auge
genau.
genommen hat.
Genau, ja, und jetzt sehen wir auch, dass es Alan Santini ist.
Genau.
Und er zieht seine Waffe.
Und versucht, die Raben zu erschießen.
Mhm, und trifft dabei eine Komparsin. Statistin hinten, genau.
Das ist
auch gut. Das ist
unfassbar
eine sehr...
Unfassbar eklig, wie die Raben
gleich fressen. Also ich frage mich auch, wie die das gemacht haben. Also wir haben jetzt hier den Raben, der das Auge frisst.
Das würde mich nicht wundern, wenn das einfach irgendwie ein Tierauge ist.
Ja. Ja, der Rabe hält es noch ein bisschen im Mund. Also wirklich eine sehr, sehr eklige Szene. So, Betty ist dem ganzen Trubel entkommen und ihre Garderobe geflohen.
Glaubt sie, dass sie entkommen ist, aber wir wissen ja gleich, Santini kommt jetzt aus dem nicht sichtbaren Bildraum einfach rausgeschossen und eigentlich hätte sie ihn ja sehen müssen, ne? Aber es ist halt dann so eine Filmlogik, dass er jetzt hinter der Kamera steht. Mhm. Weil eigentlich, ne?
Ja, wie ist er da rausgekommen?
Eigentlich war da ja nichts, wo er sich verstecken konnte, wenn du mal da jetzt hinguckst. Woher soll er sich da verstecken? Durch die Tür konnte er ja nicht reinkommen. Mhm. Ist ja eine Notausgangstür. So, und jetzt, du hast vorhin mal von einem Phantom gesprochen, wo er die Raben getötet hat in der Szene. Mhm. Jetzt kriegt der Film natürlich endgültig so ein Phantom der Oper Drall, wo er entstellt ist auf der einen Seite. Mhm. Und das Phantom ja auch. Und sie jetzt da durch die Oper schwirren. Und wir auch wissen, dass er die ganze Zeit sie wollte. Mhm. Also das Phantom der Oper ist eine wichtige Inspirationsquelle gewesen für den Film auch.
Mhm,
und
ja,
Argento hat auch einige Jahre später einen Phantom der Oper-Film gedreht. Also einen richtigen Phantom der Oper-Film.
Ja, okay. Marco hat er irgendwie ausgenockt, ne? Also Alan hat Marco ausgenockt, genau.
Waffe, aber dann hat er ihn nur K.O. geschlagen.
Mhm, richtig. Und jetzt hat Alan hat Betty mit in diesen Nebenraum oder
in Archiv?
Archiv, genau. Ins Archiv mitgenommen.
Dass er aber offensichtlich auch schon alles geplant hatte.
Stimmt, er hatte dann, ja.
Sonst macht es ja keinen Sinn, dass er an Seil liegt. Und er hat ja dann auch das Benzin da. Nachher.
Ja. Hier bin ich auch wieder mit der Synchronisation nicht so ganz zufrieden.
Ja?
Ich finde, ihr Geschreie,
Ach so.
nee, ich finde ich nicht schön.
Ja, gut.
Das ist ein bisschen gequäkt irgendwie, ne?
Ja, gut, ja.
Und das verstehe ich jetzt auch nicht mit dem Ton. Da habe ich mich auch gefragt, warum
Ja,
ist das ein technischer Fehler?
da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Müsste man mal in die italienische Fassung reinhören, ob dieser Sprung da auch ist oder ob das einfach nur irgendwie ein Problem ist, dass da bei der Synchro nur irgendwie so ein altes Band vorlag oder so und sie das nicht richtig remastern konnten oder so.
Ja, das stimmt. Weil ich kann mir nicht genau erklären. Also ich meine, ich würde den Effekt verstehen, aber nicht in diesem Zusammenhang.
Ja.
So, ne? Und jetzt haben
Ja,
wir den
ja.
Ton wieder normal. Also wir hatten jetzt gerade das Problem, dass wir im
Also ich glaube,
Prinzip
das ist irgendwas mit dem.
sehr gedämpft alles gehört
Ja.
haben, ja.
So,
Das
das,
war doch auch Phantom der Oper,
ja,
oder?
das war jetzt
Ja, wie
natürlich sehr
kannst du mich
Phantom der
lieben,
Oper.
Monster? Genau, der möchte, also
Wobei er
Alan.
das ja auch nur, er erzählt ja jetzt auch nur Quatsch. Er hat ja eigentlich seine Flucht schon geplant zu dem Zeitpunkt. Fällt mir jetzt gerade auf. Er hat ja nicht nur geplant, sie dahin zu bringen und umzubringen, sondern er hat ja sogar seine Flucht schon geplant. Also ist die Frage, war ihm klar, dass da jetzt irgendwas passiert bei dieser Vorstellung? Ne? Also
Ja, das wissen wir
irgendwie,
nicht
ne?
genau,
Also, ne,
ne?
das ist das ist das, was ich meinte, ne? Also
Ja.
gerade jetzt hier im Finale fallen da schon Lücken auf, so ein bisschen in der Handlung.
Ja, mir fällt jetzt aber hier noch was anderes auf. Wir haben jetzt quasi hier wiederum, sie soll nicht sehen. Und sonst sollte sie ja sehen.
Ja.
Also, auch irgendwie spannend. Gut,
Naja, wir
der
wissen
Mörder
ja,
ist ja,
warum sie nicht sehen soll, nämlich dass sie nicht sehen soll, dass er sich nicht selber umbringt in dem Film, in der Situation.
Also sie kann scheinbar noch unter der Augenklappe bis zu ihren Händen,
Ja,
die ja an der
ja.
Stuhllehne gefesselt sind, gucken.
Ja, klar. Also der Spalt, der halt durch ihre Nase dann
Und hier muss ich
entsteht.
sagen, ich habe das Phosphor gerochen, als er das Streichholz angezündet hat. Also weil
Mhm.
das mit dem Ton so gut gemacht ist, dass
Ja.
es so und man in dieser Situation denkt, oh Gott, mach kein Feuer, da liegt überall Benzin.
Ja.
Ja, er gibt ja jetzt die.
Dienst ist eine Dienstwaffe,
Ist
ne?
das eine Dienst? Nee, die er
Das ist
hatte
eine
doch. Das ist
Pistole.
eine Pistole, aber er hatte eben. Hat sich doch
Den Revolver, aber ich
genau, der
glaube,
hatte einen Revolver.
aber man hat doch keinen Revolver als Dienstwaffe, als Kommissar, oder?
Naja,
Vor allen Dingen nicht
vorhin.
als italienischer Kommissar. Die haben doch selber eine große. In Italien gibt es auch selber Beretta.
Ja.
Ne? Also, die stellen ja, glaube ich, keine Revolver her.
Nee.
Oder zumindest glaube ich nicht, dass die mit Revolvern rumlaufen würden. So, und jetzt erklärt er ja überhaupt erstmal, was da passiert ist. Und was das für Rückblenden waren. Und, ne, also bis dahin wissen wir überhaupt nicht, was da abgelaufen ist und warum er das eigentlich alles macht.
Also im Prinzip, ihre Mutter hat ihn
Ihn,
gezwungen zu töten.
genau, damit
Sie mit ihm
sie,
schläft.
genau.
Ja, ne? So, genau. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen der Rachefeldzug. Ja, und jetzt.
Sehen wir, wie glauben, er
Ja,
liegt
genau,
da
er
im
liegt da,
Feuer, wobei er
richtig.
schon ziemlich verkokelt wäre, wenn man ehrlich ist. So schnell verbrennt man, glaube ich, nicht als Mensch.
Nee. Ja. Also, Betty ist eingesperrt im Archiv. Mittlerweile sind die Flammen
Flammen
sehr
sowieso,
hoch.
ja. Jetzt versucht sie ja, den Schlüssel sich zu holen. Nee, sie versucht erst das, was ja
Ding
eigentlich
auf.
ziemlich gut ist, dass sie es nicht aufschießen kann, weil wahrscheinlich kann man auch ein Schloss so nicht aufschießen.
Ja, aber das ist eine Holztür, eine
Ja,
einfache,
sie kann die
oder?
Holztür drumherum schießen. Das hätte sie machen müssen.
Ja, aber ich meine, dass sie da mit dem Stuhl nicht rauskommt, das verstehe ich nicht, weil das ist doch so eine kleine, labbrige Tür.
Ach
Also
so, ja,
das finde
keine
ich so ein
Ahnung.
bisschen, also ich, ja,
Also ich kann dich ja
unglaubwürdig.
auch mal in einen brennenden Raum
Ja,
einsperren,
genau, und
dann
dann muss
schauen wir
ich,
mal, wie nahe, was
wie
du als
schnell ich
erstes
rauskomme.
hörst.
Ja,
Ich
ja.
meine, sie sieht ja jetzt den Schlüssel. Den sie nicht anfassen kann gleich. Wobei ich glaube auch sowieso nicht, dass der Schlüssel funktionieren würde, oder? Durch die Hitze wäre der ja schon
gedreht. Ja, richtig, ja, der wäre einfach ein bisschen, ja.
Sie bricht ihn ja auch dann ab gleich.
Stimmt, ja. Genau, so, jetzt hat sie den Schlüssel mit dem Notenständer, der zum Glück da in der Ecke stand.
Ist auch sehr unvorsichtig, dass es im Archiv keine Sprinkleranlage oder
zumindest irgendeine
Form von
Feuerlöscher oder irgendwas gibt, ne?
Ja, Feuerlöscher, ja. Rauchmelder. Ja. Jetzt haben wir auch gerade wieder aus Sicht des Schlüssellochs geguckt.
Stimmt. So, der Schlüssel steckt im Schloss und jetzt hat sie ihn abgebrochen. So, sie klopft an die Tür und jetzt müsste Marco hinter ihr sein. Genau. Marco kriegt die Tür.
Rein,
ja, das habe ich mich auch gefragt. Sie haben einfach aufgemacht. Sie können
ja nicht mehr von außen aufschließen, wenn der Schlüssel da drin steckt.
Richtig. Und es wird gelöscht.
So, jetzt sind wir im Epilog und jetzt würde mich doch mal interessieren, Martin.
Ja.
Was hast du dir als erstes gedacht, wo du diesen Epilog gesehen hast zum ersten Mal jetzt? Was waren da so deine Gedanken?
Boah.
Weil dir fehlt eine ganz wichtige Information.
Okay, warte, lass mich erst überlegen. Also von der Einstellung her habe ich gedacht, das sah gerade wieder so aus wie die Rückprojektion im Auge des Raben am Anfang. Mhm. Na, es hat ja wieder so dieses Element.
Ich meine jetzt so generell überhaupt dieser ganze Epilog mit den Alpen und dass sie überhaupt noch da sind und so, was hast du dir dabei so gedacht? Hast du den irgendwie seltsam empfunden?
Ich würde sagen, das passt irgendwie, das ist so ein bisschen dieses, ja doch, der Epilog ist so ein bisschen dieses Happy End von einem Horrorfilm, was dann kurz eine Ruhe und Frieden zeigt und dann aber doch nicht ist. Also das habe ich schon gedacht, aber oder was meinst du? Dass er mit ihr getürmt ist, oder?
Jetzt sage ich dir nämlich mal was.
Ja, okay.
Der ganze Epilog ist eine Anspielung auf den Vorgängerfilm Phenomena. Der spielt nämlich in den Schweizer Alpen und Jennifer Connelly trägt in Phenomena ziemlich genau das Outfit, was wir jetzt an ihr sehen.
Okay.
Und das ist auch eine sehr seltsame Szene, wie da diese Hunde da langlaufen. Das hat auch sehr was Surreales, finde ich.
Ja.
Und was wir gerade gesehen haben mit Marco, mit der Fliege,
ja.
Das ist auch ein Trick, den er für die Tricks in Phenomena angewendet hat.
Okay.
Also der Film ist tatsächlich, also er spielt auf einen ehemaligen Film von ihm an in diesem, in diesem Epilog und zwar sehr deutlich. Also das ordnet das Ganze dann nochmal anders ein.
Und eigentlich hat ja Marco auch das gemacht, was ihm geraten wurde, ne? Er soll lieber wieder zum Horrorfilm zurückkehren, und hat dann da gedreht am Panoramafenster.
Das ist aber auch wieder so eine Sache, die natürlich extrem schlecht geschrieben ist, dass die Polizei erst nach Tagen rausfindet, dass das kein Mensch war, sondern eine
Kugel. Ja.
Das ist also.
Ja.
Das ist wahrscheinlich so die schlechteste oder der größte Fehler im Drehbuch, wenn man ehrlich ist.
Ja, du hast recht, ja. Also eigentlich, ich glaube, das kriegt man schneller raus. Ja.
Eine Puppe musst du ja sofort erkennen.
Ja.
Ah, sie ist auch barfuß gewesen, hast du gesehen?
Stimmt, ja. Also das ist jetzt das Dienstmädchen.
Genau.
Marco schreit jetzt aus dem Fenster raus, ja, zu Betty runter.
Ehrlich ist das auch sehr merkwürdig, ne? Sie denken alle noch, gerade in dem Moment ist alles gut und er kommt dann raus und schreit ihr das zu und sie rennt einfach.
Das stimmt.
Ne? Sie hinterfragt das gar nicht.
Nee. Und wir Metal-Musik, ne? Ja,
klar. Weil die sorgt natürlich nochmal für eine stärkere Dramatik in diesen Szenen.
Und jetzt taucht er aus dem Nichts auf.
Ja, er ist auch wieder irgendwo plötzlich da.
Ja. Und er kommt auch in Slow-Mo angelaufen. Also war nicht echte Geschwindigkeit. Jetzt sind wir wieder in der echten Geschwindigkeit. Ich finde, es ist keine wirklich starke Verfolgungsjagd.
Ja.
Also,
wahrscheinlich ist es sogar eine eher realistische, wenn man
ja, das stimmt. Ja.
Und Marco kommt auch aus dem Nichts jetzt einfach
her. Und überwältigt den Santini.
Ja. Naja, er überwältigt ihn ja nicht, er gewinnt
Ach so.
Ja nur ein bisschen Zeit.
Stimmt. Ach, schade, ja genau, stimmt, das habe ich vergessen. Santini sticht Marco ja noch ab.
Und das könnte so jetzt der Moment sein, wo sie den Verstand verliert. Wenn sie das nicht ernst meint. Man weiß es ja nicht, ob sie das ernst meint jetzt, was sie erzählt, oder ob das wirklich nur, oder ob sie wirklich jetzt nur Zeit gewinnen will, bis die Polizei da ist.
Ja. Sie sagt, genau, sie Betty wendet jetzt wahrscheinlich einen Trick an, indem sie dem Element Santini sagt, sie erkennt, dass sie ist wie ihre Mutter.
Ja.
Damit kriegt sie ihn im Prinzip so weit, dass er, aber er steckt trotzdem das Messer ein.
Naja, klar, warum auch nicht, ne? Er will sie ja auch eigentlich nicht zwingend umbringen. Das ist ja das Absurde an dieser ganzen Beziehung, dass...
Ja, aber will er denn eine sexuelle Beziehung mit ihr oder will der nur einfach nur quasi diese Rache von dem, was ihre Mutter...
Weiß er das selber?
Ja, weiß ich nicht. Also er hat sie ja zwischendurch, wenn sie gefesselt war, schon immer komisch angefasst, ne?
Da sieht man wieder die Hunde.
Genau, und jetzt nutzt Betty den Moment... Ach, wir haben übrigens wieder die Musik, diese etwas komische Musik.
Ja. Diese Spannungsmusik. Und plötzlich kommt scheinbar die halbe Schweizer Polizei her.
Mhm. Und wir hören den Hubschrauber wieder. Ja. War auch schwer bewaffnet, ja.
Ja, mit Maschinengewehren.
Und jetzt werfen sich alle Cops auf ihn drauf.
Das ist eigentlich eine ganz absurde Szene alles, ne? Auch wie sie ihn jetzt abführen.
Betty schreit jetzt ihm noch hinterher, während er abgeführt wird, dass sie nicht so ist wie ihre Mutter.
Aber schreit sie das für die Polizisten oder schreit sie das, weil es wahr ist?
Was hat er gesagt? Er wollte ihre Seele
befreien, ja.
Ihr Sehen auch oder ihr Seele?
Seele.
Seele, ja. Ja, Seele. Ja gut, aber die Seele hat ja viel mit dem Auge zu tun. Also man sagt ja irgendwie, ne, das Auge ist...
Ja, aber
ist,
wenn man ehrlich ist, ergibt das ja auch keinen Sinn.
Der Blick zur Seele.
Er will ja nicht ihre Seelen befreien, sondern er hat ja die Leute nur ermordet, weil er... Und jetzt ist sie auch wieder völlig cool.
Mhm. Hat sich ein Blümchen geschnappt.
Ja. Das ist jetzt die Frage. War es wirklich nur ein Haufen Unsinn? Ist der verrückt? Oder steckt da nicht doch ein Stück weit Wahrheit dahinter?
Ja, besser. Aber ist was besser? Er ist verrückt als ihre Mutter.
Okay, ja, das kann natürlich sein, ja. Ne? So, jetzt haben wir diesen ganz komischen Märchen-Epilog, wo, das ist übrigens Argento selber, der da den Erzähler gibt.
Ah, schön, ja.
Und jetzt entfernt sie sich ja aber auch plötzlich, ne? Also die Polizisten sind ja scheinbar weg und jetzt fängt sie da an durchzukrabbeln und mit den...
Mit den Blumen, ja, das ist wirklich skurril. Das Bild ist auch so ein bisschen milchig, wir haben so ein bisschen Gegenlicht, ne? Wir sehen zwischendurch mal so ein bisschen Lance-Flair von oben links. Na, jetzt wieder nicht, aber du hast recht, das ist...
Fängt ja an, mit dem Tier zu reden, ne? Also irgendwo ist da jetzt auch der Punkt erreicht, wo man schon fragen kann, was hat das alles mit ihr gemacht? Mhm. Also ganz offenkundig. Und auch dieser Sprung auf einmal, ne, von, sie war ja zuerst ganz aufgeregt, wo sie ihn abgeholt haben, hat ihm das da an den Kopf geschrien, ich bin nicht wie meine Mutter, dann ist sie super cool, wenn die Polizisten mit ihr reden. Und jetzt ist sie plötzlich
wieder völlig Kind. Entrückt. Sie ist eigentlich wieder Kind. Ja, genau, ne? Sie ist wieder Kind. Sie entdeckt diesen Molch im Gras und sagt, du bist frei. Ja. Die Musik spielt auch so ein
so was nostalgisch
leichtes. Genau. Und sie umarmt das Gras. Die Kamera verschwindet mit in den Rasen. Und der Abspann beginnt.
Ja.
Wahnsinn.
Das war Opera, ne?
Ja, das war Opera von 1987.
1987, ja.
Genau, wir haben geguckt die Originalversion auf Blu-ray.
Also die Fassung, die in Italien gelaufen ist im Kino.
Genau, leider nicht bei uns im Kino gelaufen ist. Regie war Dario Argento.
Genau.
Und es war ein sehr interessanter Film. Markus, vielen Dank, dass wir den zusammen gucken konnten.
Freut mich, dass er dir auch gefallen hat.
Ja.
Da Argento ja durchaus jemand ist, der... nicht kritisch, aber der durchaus sehr häufig auch diskutiert wird, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Es auch Leute gibt, die Argento überhaupt nicht mögen, weil er ihnen eben zu wenig Story hat.
Ja.
Aber deswegen habe ich nämlich gerade den hier ausgewählt, weil der ja von der Story her bis auf die letzten 10 Minuten noch relativ stringent ist.
Super, ja. Nee, hat mir sehr gefallen. Hast du noch irgendwie was mit noch kurz erwähnt werden?
Nee, eigentlich so nicht. Ich glaube, es war das Wichtigste, haben wir erwähnt.
Genau, ja.
Warum wir den Film, glaube ich, beide gut finden.
Ja.
Und ich glaube, das war auch nicht der letzte Argento, den wir geguckt haben.
Nee, gerne wieder mal, ja.
Ja, und dann, da steht man ja auch, Michele Soavi.
Ja, ja.
Ach so, doch, ich habe tatsächlich doch noch einen Namen vergessen, wenn ich das gerade so sehe. Die Kamera haben wir ja mehrfach gelobt. Kameramann war Ronnie Taylor, der wiederum bei solchen Filmen wie Gandhi die Kamera geführt hat. Und für die er auch einen Oscar gewonnen hat.
Okay, also
ganz,
also
ganz hochwertiger auch,
ja.
DP,
ja.
Der da gearbeitet hat. Das hätte ich jetzt beinahe unterschlagen.
Nee, das ist gut, dass ja, das ist gut, dass du es noch gesagt hast.
Wir haben ja oft genug die Kamera auch erwähnt.
Das stimmt, ja, genau. Wirklich ein sehr interessanter Film. Interessante Interpretationsmöglichkeiten, auch Hintergründe, die wir jetzt nochmal besprechen konnten. Wir haben viel über Licht und Farben geredet, Perspektiven, genau. Sehen. Wir bedanken uns für das Zuhören und hoffen, dass...
Verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.